Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Da könnte man jetzt eine Umfrage in Deutschland starten, die würde relativ klar sagen, wenn Werder kommt, dann wird nach vorne gespielt, dann wird mutig gespielt und vor allen Dingen, es wird auch extrem mutig verteidigt. Es gibt kein, wir stellen uns hinten rein und kontern mal. Ich glaube, das haben die Leute, das haben die Fans, das hat das Stadion hier sehr honoriert, dass man wusste, was kommt.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Wir hörten soeben Florian Kohfeldt und er hat so ein bisschen die Werder Bremen DNA in fußballerischer Hinsicht besprochen. Und das ist kein Zufall, dass er hier das Intro für die Schlusskonferenz Nummer 241 darstellt. Unser Schwerpunkt heute ist eben genau jenes Werder Bremen und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und freue mich, dass ihr den Weg zum Rasenfunk gefunden habt. Wir wollen über den Bundesligaspieltag sprechen. Es ist der dritte, es ist der letzte vor einer Länderspielpause, die sich einige Teams jetzt schon wieder verdient haben und vielleicht sogar herbeisehen, wollen wir alles diskutieren in einer bekannten Dreierrunde. Zum einen begrüße ich in Bremen sitzen Stefan Rommel, der freier Journalist ist, unter anderem beim Weser-Kurier schreibt und bei Twitter als @knallgöwer bekannt ist. Servus Stefan.
Hallo.
Schön, dass du hier mit dabei bist und ich begrüße bei mir in den Studios direkt an meiner Seite Felix Haselsteiner, freier Autor, hauptsächlich für die Süddeutsche Zeitung, @FelixHA18 auf Twitter. Servus Felix.
Grüße euch.
Ja, sehr schön, dass wir diese Runde beisammen haben. Herzlichen Dank an dich, Felix. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Ein anderer Gast ist abgesprungen und Felix hat sehr kurzfristig zugesagt und das ist immer, gerade beim Rasenfunk, also, da muss man sich nochmal einarbeiten, ein bisschen in den Spieltag.
Wenn der Rasenfunk anruft, bin ich immer da.
Sehr schön, jetzt habe ich on tape. Darauf werde ich dich festnageln und jetzt immer anrufen. Gut, bevor wir gleich loslegen wollen und über den dritten Spieltag reden, möchte ich mich noch bedanken bei Markus Nü, bei Basti Eintracht aus Dresden, also nicht der Basti Eintracht, er wollte aber anscheinend das Eintracht genannt haben, dann bei Michael, bei Benny, bei Enno, bei Bummelschorsch, bei Daniel, bei Mike Bess und bei Sirlins. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und finanzieren diesen Podcast, der ja weiter Werbesponsoren und Paywall frei ist. Und es gibt jetzt vielleicht einen neuen Anlass noch zu unterstützen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es keine Real-Life-Funktion mehr bei Sky Go. Deswegen haben wir da jetzt für Ersatz gesorgt. Wir nutzen ab dieser Ausgabe Y-Scout. Ich habe endlich mal wieder alle 9 Spiele über 90 Minuten sehen können. Ich weiß noch nicht, was das mit meinem Kopf gemacht hat. Aber da dieses Tool über 100 Euro im Monat kostet, falls ihr noch einen Anlass braucht, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, uns zu unterstützen, wenn nur 100 von euch 1 Euro geben, dann haben wir dieses Tool, na gut, es musste ein bisschen mehr sein, fällt mir gerade auf Brutto-Netto-Rechnung, aber bleiben wir einfach mal bei den 100. Dann hätten wir dieses Tool schon wieder finanziert und es würde sich lohnen. Ja, überlegt doch mal. Ansonsten könnt ihr auch überlegen, ob ihr zum Hörerinnen- und Hörertreffen am 7. September, den Samstag, den kommenden, kommen wollt. Es findet in München statt und wir freuen uns über jeden, der da vorbeischauen wird, im Stadion an der Schleißheimer Straße. Genug der Vorrede. Beginnen wir mit dem Bundesligaspieltag und wir fangen zunächst mal mit den Partien der 4 Mannschaften an, die noch keine Niederlage haben nach diesen 3 Bundesligaspieltagen. Und über allen thront Rasenballsport Leipzig mit 3 Siegen nach 3 Spielen. Obwohl es hinten raus nochmal knapp wurde für Raba. Mit einem Kopfball nach Leinerflanke hätte Embolo fast in der 93. Minute das 2:2 gemacht. Stattdessen traf im Gegenzug Timo Werner zum dritten Mal und machte damit dann das Spiel zu. 3:1 war dann der Endstand. Stellt sich die Frage, Felix, kannst du dir erklären, warum denn Leipzig nach einer so souveränen zweiten Halbzeit das Spiel fast noch hergegeben hätte?
Eigentlich nicht ganz. Also ich hatte mich auch sehr verwundert, wobei man dazu sagen muss, ich fand Gladbach erst wirklich hinten raus dann noch wirklich gefährlich. Mhm. Ich meine, diese Doppelchance in gewisser Weise von Embolo, wo er dann nur einen macht, das wäre arg pointiert, aber es wäre auch arg unverdient gewesen aus meiner Sicht. Also ich mich jetzt auch gewundert, aber es ist halt immer noch, wie gesagt, können wir da noch drüber reden, bei Leipzig so ein kleines wachsendes Konstrukt und ich glaube, darauf könnte man es zurückführen, dass es eben vielleicht noch nicht klappt, dann solche Spiele über 90 Minuten durchzudominieren. Und da muss man natürlich auch Gladbach Credits geben, aber ganz generell würde ich da jetzt mal davon sprechen, dass es eher ein unverdientes 2:2 gewesen wäre.
Mhm. Stefan, gehst du da mit?
Ja, absolut. Wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, dass Gladbach schon auch eine Mannschaft ist und dann auch Heimspiel, sehr exponierte Stellung als Spiel jetzt am Freitagabend, auch mit der Vorgeschichte, was da mit den Fans war und so. Und dann, wenn die dann auch nochmal quasi heiß laufen, dann in der Schlussphase, dann schaffen sie es dann tatsächlich auch in diesem frühen Stadium der Saison, wobei sie ja es von sich aus selbst sagen, dass sie noch nicht in einigen Bereichen noch nicht so weit sind, wie sie eigentlich sein wollen, schaffen sie es trotzdem dann, so einen Gegner dann nochmal zumindest ins Wackeln zu bekommen. Also es war vom Spielverlauf her jetzt vielleicht nicht so abzusehen. Hm. Aber man sieht schon, oder ich finde, man konnte schon sehen, dass die, wie soll ich sagen, also Potenzial ist eh klar, aber dass sie schon auf einem ziemlich guten Weg jetzt auch sind.
Ja, also ich finde auch, dass man eine Entwicklung sieht. Man kann jetzt so ein bisschen rauskriegen, was Marco Rose wahrscheinlich spielen lassen möchte mit Gladbach. Für mich gibt es aber schon noch ein paar offene Fragen im Spiel. Also man sieht jetzt eben, es wird aufgebaut in einer rautenähnlichen Formation. Ich sage deswegen rautenähnlich, weil sich manchmal Neuhaus noch neben Zakaria fallen lässt. Das haben sie sowohl gegen Schalke gemacht als jetzt auch gegen Leipzig. Das ist dann eher so situativ. Aber so vom Konstrukt her geht es darum, dass vorne ein klarer Zehner dann hinter einem Stürmer spielt. Das war in dem Fall Embolo. Und ich muss sagen, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob Embolo da die Rolle so erfüllen kann, wie es dann zum Beispiel auf der anderen Seite Forsberg irgendwann gemacht hat. Also Leipzig hat ja so in dem klassischen 4-2-2-2 angefangen, aber Forsberg war in Phasen des Spiels eigentlich genau auf derselben Position zu sehen. Gerade dann, wenn Zakaria alleine war, ist Forsberg da gerne reingezogen. Und ich finde, da hat man schon nochmal einen Unterschied gesehen. Beide haben so dem Spiel in Phasen ihren Stempel aufgedrückt, aber bei Embolo hatte das ein bisschen weniger Struktur als bei Forsberg.
Ja, der war auch viel und überall unterwegs. Also der ist ja in Zonen aufgetaucht, wo man den dann und wahrscheinlich der Gegner auch nicht erwartet hat. Bisschen komisch finde ich die Besetzung immer noch. Also so ein Spielertyp, was er so also für Anlagen und Qualitäten mitbringt, dann auf so eine Position zu stellen, ist ja eigentlich, entspricht jetzt nicht so dieser Standardlösung. Aber irgendwie hat das was. Also es bringt natürlich ein total athletisch-körperliches Element rein, das die meisten Spieler auf der Position eigentlich nicht so mitbringen. Und ich glaube, so als Gegner, ja, ist es nicht immer schön, damit umzugehen. Also es ist halt einfach schwierig, mit so einem Spieler dann umzugehen.
Mhm. Ja, ich meine, es matcht natürlich ein bisschen besser mit dem Spielertypus, den man oft beim Gegner auf der 6 findet. Also meistens spielt er ja auch ein Spieler, der sowohl eine gewisse Physis mitbringt, der auch oft kopfballstark sein soll, weil da viele lange Bälle oft hingehen und der dann aber auch irgendwie eine Spieleröffnung drauf hat. Und da hast du natürlich mit Embolo dann jemanden, der gegen so jemanden in den Zweikampf geht, der ein bisschen eine andere Gewichtsklasse ist als so manch anderer Spieler.
Ich glaube einfach, dass er halt immer dann sehr gefährlich ist oder dass immer dann sehr gefährlich wird, wenn sie schon den Ball ganz vorne haben bei den anderen beiden Spielern und er dann halt nochmal nachrücken kann.
Ja.
Also wenn er dann wirklich schon Tempo hat, weil normalerweise, wenn er jetzt in der letzten Linie spielt, also ganz vorne spielt, dann muss er sich das quasi selber aufbauen, dann muss er aus dem Stand was machen, es sei denn, der wird jetzt da tief geschickt, was relativ selten ja der Fall ist oder wäre. Und so kommt er einfach dann vielleicht auf eine Ablage oder auf einen abgelegten Ball zu und dann ist so ein Spieler natürlich brutal schwer zu stoppen. Also und so wie er dann halt auch sich in diese Zweikämpfe wirft, sieht es halt unglaublich explosiv aus alles.
Ja.
Du bekommst dann viel öfter mal einen Freistoß oder wühlt sich dann durch ein, zwei Spieler durch. Das ist vielleicht nicht immer so spielerisch fein ist, aber es erreicht dann meistens schon das Ziel.
Also ich habe mir aufgeschrieben, Embolo-Player könnte gehen, weil ich auch noch nicht, ich bin mir einfach noch nicht ganz sicher, ob die beiden sozusagen sich nicht dann doch zu viel in denselben Positionen bewegen, aber ja, wie gesagt, ich finde da auch immer noch, man muss, dritter Spieltag, man muss dem Ganzen schon noch ein wenig Zeit zugestehen. Ich finde es halt einfach eine spannende Idee und das ist ja das, was Marco Rose, glaube ich, bei Gladbach einfach mal unterbringen wollte. Wir sind natürlich auch das Hacking Gladbach aus der letzten Saison gewöhnt, was natürlich kein Feuerwerk der spannenden Ideen war.
Moment mal, die Umstellung auf 4-3-3 war eine spannende Idee.
Max, wie immer hast du auch hier recht. Aber dennoch, ich glaube, dass Marco Rose es natürlich einfach viel auf viel mehr Arten und Weisen probieren wird.
Ja.
Und dann bin ich gerade noch, habe ich gerade nochmal gespickt und bin in Gladbacher Kader durchgegangen und ich habe natürlich sonst nicht wirklich den Spielertypen gefunden. Also du musst immer einen Spielertypen, der keine klassische 10 ist, auf die 10, wenn man sie denn so nennen will, stellen, wenn du diesen Kader jetzt anschaust, weil
vielleicht Raphael und Stindl noch am ehesten.
Ja, Raphael, okay, Stindl ist natürlich im Moment noch verletzt, aber wird natürlich, glaube ich, dann, wenn sich Embolo nicht als die Ideallösung darstellen sollte, erstmal echt da so ein Vorrecht auf diese Position haben, weil das ja eigentlich genau seins ist. Aber daneben finde ich Raphael natürlich, weiß ich nicht, ob der jetzt nicht mittlerweile in ein Fußballeralter kommt, wo man das dann nicht mehr auf Dauer so auf dem Level halten kann, auch wenn das jetzt ein bisschen allgemeinplatzig klingt, aber Patrick Herrmann oder Traoré sind es auf jeden Fall nicht, um das noch abzuschließen. Und ich glaube, dass im Moment das schon ganz gut funktionieren könnte. Und man darf ja nicht vergessen, sie haben, um nochmal zu Leipzig überzuleiten, gegen die derzeit überragende Bundesligamannschaft gespielt.
Ja, was macht denn Leipzig deiner Meinung nach so stark?
Es ist schon einfach ich glaube, das, was dieser Mannschaft so in den letzten, vor allem im letzten Jahr noch gefehlt hat, war eben dieser geniale Typ auf der Seitenbank, der halt wirklich nochmal, also mit Nagelsmann haben sie halt wirklich einen Trainer, der dieses Credo, jeden Spieler nochmal in die ideale Position zu bringen, echt vollführt. Und ich glaube, das sieht man auch bei Forsberg ganz gut, der, glaube ich, in sehr viele Positionen gekommen ist, wo er eben genau das machen konnte, was er so gerne macht. Als Passgeber zu fundieren. Und ich glaube, das hat man am besten gesehen beim 1-0. Ich meine, der Pass, den Forsberg, der auf Werner spielt, der ist schon herausragend. Und dieses Bedienen von Werner ist halt auch was Werner einfach als Stürmertyp unheimlich gut liegt. Und dann sind es halt genau solche Spiele, die halt für ihn perfekt funktionieren.
Aber ist es schon so anders als unter Rangnick, Stefan, wie viel Nagelsmann siehst du schon in Leipzig? Oh, schöne 90-Frage.
Sehr gut. Naja, also zunächst mal bringt er schon, neue Ideen ein, die eigentlich gar nicht so neu neu sind. Klar hat man diesen Leipzig-Standardfußball vor Augen, aber selbst bei Rangnick war es ja dann auch so, dass er auch öfter mal was anderes ausprobiert hat. Dass er dann mal eine andere Grundordnung gewählt hat, dass sie zum Beispiel im Anlaufen anders waren und nicht immer nur diesen, also spöttisch formuliert, diesen Rumpelfußball dann spielen, wo es immer nur bam bam und hin und her geht. Das war natürlich schon, oder man hat gerne diesen Blick, sagen wir mal so. Es ist natürlich schon echt schwer jetzt aus dieser Mannschaft, die ja echt im Kern zusammengeblieben ist, dieses grundsätzliche Denken, das da vorherrschte oder vielleicht auch immer noch vorherrscht, ein bisschen so aufzubrechen und diesen Spagat hinzubekommen zwischen dem, was Nagelsmann ja zum Beispiel oder ausschließlich in Hoffenheim hat spielen lassen und das, was Leipzig quasi als Grundgerüst schon mitbringt. Und das jetzt zu vermengen, da hätte ich eigentlich schon gedacht, dass es ein bisschen länger dauert. Aber so wie sie jetzt auftreten, mal das Pokalspiel in Osnabrück mal ausgeklammert, ist es schon einigermaßen beeindruckend.
Und es geht ja quasi um den Unterschied zwischen Fokus aufs Umschaltspiel und Fokus auf Ballbesitz.
Ja, also ich glaube, auf Sicht, auf 34 Spieltage gesehen, wird die ganz große Frage sein, wie viel kompletter kann Nagelsmann diese Mannschaft machen, die, ich sage jetzt mal, ein, zwei Sachen überragend gut konnte, vielleicht sind es auch drei oder vier, aber jetzt so viel anzubieten, dass ich quasi jeden Gegner, egal wie der jetzt gegen mich spielt, dass ich den auseinanderziehen kann.
Ja.
Ich glaube, das wird die ganz große Frage dieser Saison werden und da hätte ich mir den Start ein bisschen holpriger vorgestellt und bin einigermaßen überrascht, dass es jetzt schon so gut läuft, weil nochmal, also die Spieler an sich, die jetzt auf dem Platz stehen, sind ja eigentlich die Spieler, die die letzten Jahre schon da waren. Es war jetzt keine große Fluktuation im Kader und dass die jetzt so schnell umswitchen können, finde ich schon bemerkenswert.
Daneben glaube ich halt, dass, wenn wir schon über 34 Spieltage sprechen, ich glaube halt, dass Nagelsmann schon das Talent hat, auch diese zweite Reihe, die ja immer noch sehr talentiert, aber halt, wo man glaube ich nicht so wirklich weiß, was man von denen erwarten kann, die in Kunkus und Lotmans, die man da jetzt auf der Bank hat, ich glaube, dass er die halt sehr, sehr gut einbinden wird in dieses System. Und das kann ich mir einfach, das meinte ich vorher mit, er wird jeden Spieler nochmal, kann er wirklich besser machen. Und das ist, glaube ich, schon ein irrsinniges Talent. Und das wird gerade, wenn man in Betracht zieht, dass Leipzig eben in der Champions League eine sehr realistische Chance hat, ins Achtelfinale zu kommen in der Gruppe. Und da eben auch dementsprechend Fokus setzen wird, denke ich mir, würde ich mir jetzt einfach mal von der Ausrichtung her vorstellen, wird das natürlich sehr interessant sein. Und das traue ich ihm eben zu, im Unterschied zu Rangnick, der natürlich immer einfach einen klaren Fokus auf die Bundesliga hat setzen können letztes Jahr, glaube ich, dass Nagelsmann mit seiner Herangehensweise da sehr viel variabler auftreten wird, auch was das Spielerpersonal angeht. Kann ich mir zumindest vorstellen. Mal schauen, was er uns zeigt.
Ja, ich fand ehrlich gesagt, also dieses Spiel gegen Gladbach, das war für mich schon, also allein wenn wir uns angucken, wie die Tore entstanden sind, Balleroberung, Kampel, so ein bisschen der Unsung Hero, dann Pass auf Werner und dann Tor, das war schon noch, also das schmeckte schon noch sehr nach dem Leipzig, so wie man es kennt, aber wenn man die anderen Spiele mit reinnimmt, gerade phasenweise gegen Union Berlin und auch schon gegen die Eintracht, dann hat man da schon mehr Ballbesitzelemente gesehen. Für all diejenigen, die die Champions League Gruppe nicht vor Augen haben, weil sie jetzt schon angesprochen wurde, es geht gegen Benfica, es geht gegen Olympique Lyon und gegen Zenit St. Petersburg. Das sind die Gegner von Rasenballsport Leipzig und nach der Länderspielpause wird man zu Hause den FC Bayern empfangen. Dann kommt es zum Duell an der Tabellenspitze, Platz 1 gegen Platz 2. Meine Güte, so viel Dramatik, so früh in der Saison. Wer soll denn das alles aushalten? Und bis dahin wissen wir auch, ob Patrick Schick von der Roma, ein Mittelstürmer, noch zu Leipzig dazu stoßen wird. Für Gladbach geht es dann nach der Länderspielpause in Köln weiter. Da hat man immerhin keine lange Anfahrt und kann sich die Reisestrapazen sparen. Dann haben wir als zweite Mannschaft der noch Ungeschlagenen in dieser Saison den FC Bayern München. Pavard, Alaba, Perisic, Lewandowski, Davis und Coman. Das ist nicht der Teil der Aufstellung des FC Bayern, sondern alle Torschützen gegen Mainz 05. Und dennoch steht im klaren 6:1 Ergebnis auch eine schwächere erste Halbzeit gegenüber. Trotz oder wegen der Neuzugänge Perisic und Coutinho in der Startelf. Stefan, wie hat dir denn der FC Bayern gefallen?
Insgesamt oder in der ersten Halbzeit?
Fangen wir mit der ersten Halbzeit an und dann kannst du ans Insgesamte umleiten.
Okay, dann sage ich nicht gut und dann mittelmäßig. Also erste Halbzeit nicht gut. Ganz eigenartige Raumaufteilung, finde ich. Ja. Also ich habe live quasi die halbe Stunde oder so gleich geguckt und habe das nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren sollte, wie das Offensivspiel funktionieren sollte. Dass sie dann natürlich nach dem Ballverlust, der relativ weit weg und in einer völlig ungefährlichen Zone vom eigenen Tor ist, gleich eins kassieren, hat dann ein bisschen dazu gepasst. Und meines Erachtens auch ein bisschen so, ja, die Mannschaft so zum Nachdenken gebracht, hat man zumindest so das Gefühl gehabt. Also eigentlich gehe ich davon aus, okay, Bayern hat jetzt ein Heimspiel gegen Mainz, kassiert ein Tor relativ früh, alles klar, dann ist es nach einer halben Minute wieder vergessen, die spielen halt einfach weiter. Aber das war da nicht der Fall. Da hat schon ein paar Minuten, ziemlich lang meines Erachtens auch, gedauert, bis sie dann so wirklich ins Laufen gekommen sind. Und ich finde dieses Tor, das Ausgleichstor, das war noch, Entschuldigung, das Führungstor vor der Halbzeit, das war glaub, kurz vor der Halbzeit, ein paar Sekunden vor der Halbzeit, das war richtig wichtig. Also es war für den, natürlich ist ja eh klar, für den weiteren Spielverlauf so und so wichtig, aber halt auch zu wissen, okay, jetzt können wir das Spiel, jetzt gibt es eine Pause, da kann man sich besprechen und jetzt können wir das von vorne wegspielen und müssen jetzt hier nicht wieder hinterherlaufen und uns Sachen ausdenken, die, und da komme ich jetzt nochmal ganz kurz zurück, zum Anfang vom Spiel halt überhaupt nicht funktioniert haben. Also wie das da im Mittelfeld so angeordnet war, das hat sich, weiß ich nicht, das fand ich komisch.
Also um kurz die Aufstellung allen Hörerinnen und Hörern vor Augen zu bringen, es war wieder so, dass Pavard die Rechtsverteidigerposition übernommen hat, deswegen hat Kimmich neben Thiago auf der 6 gespielt und dafür dann eine Dreierreihe, also 4-2-3-1, dann mit Perisic, Coutinho und Coman in der Dreierreihe und Lewandowski vorne drin, beziehungsweise der lässt sich ja auch gerne auf die Flügel und so weiter fallen. Und die Trinkpause, Felix, war so ein bisschen der magische Moment des Spieltags, da gab es dann die Umstellung und ab dann wurde es besser.
Ich freue mich so, dass du sie ansprichst. Ich habe mir, glaube ich, in 8 Ausführungen Trinkpause notiert, dass das ja in mehreren Spielen anscheinend doch recht wichtig ist. Aber um nochmal kurz, ich würde es zusammenfassen, ich glaube, dass die Aufstellung personell gesehen ist die Zukunft für diese Saison oder ist das, was ich mir so zum Beispiel, wenn ich es jetzt aufmalen müsste, wäre das ziemlich nah an meiner Idealvorstellung. Nur die Taktik dazu ist eine andere. Also ich glaube, dass es einfach grundsätzlich gut funktionieren wird mit Pavard auf rechts. Ich finde ihn da nicht schlecht. Ich glaube, das kann er. Ich bin ein jetzt schon großer Hernandez-Fan, der das, finde ich, herausragend gut macht. Und das einzige Problem sehe ich einfach wirklich in dieser Kimmich-Thiago-Aufteilung, die einfach vollkommen, ich weiß nicht, war das vollkommen ungeplant? Mir kam das wirklich so vor, als würdest du die beiden nebeneinander stellen und dann sagen, naja, schaut mal, wie es läuft. Ja, also
Das war ja auch eine der Änderungen nach der Trinkpause, dass Thiago sich ein bisschen tiefer hat fallen lassen. Richtig. Damit war er gegen die hochpressenden Mainzer besser anspielbar, ja. Und dann konnte er einen Ball.
Bei Thiago war ja die erste Viertelstunde gar nicht anspielbar. Also er war schon anspielbar, weil es Thiago ist, aber halt selbst er konnte da nicht viel ausrichten. Und das ist ja eigentlich dann, er war sozusagen mehr in dieser Rolle, die ich dann eigentlich Coutinho zutrauen würde, der halt auch dieses sozusagen in besonderen Situationen anspielbar sein, aber nicht immer die Option nach vorne sein. Und ich glaube, dass Kimmich da ja in der ersten oder dann nach dieser ominösen Trinkpause, die er sogar selber angesprochen hatte, ich glaube, dass ihm das auch dann deutlich, deutlich besser gefallen hat, die Rolle, die er dann neben Thiago sozusagen gespielt hat.
Ja, ich finde es schon interessant. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das jetzt das ist, vielleicht noch mit dem offenen Fragezeichen, ob Gnabry nicht für Perisic starten würde, wenn er fit wäre, dann könnte das die Option sein. Aber gewisse Elemente, die man bei Bayern immer gesehen hat im Spiel, die haben gegen Mainz 05 komplett gefehlt und auch in der zweiten Halbzeit, ehrlicherweise. Also wenn ich mir angucke, wenn ich mal zähle, wie oft hat Pavard, Coman hinterlaufen zum Beispiel oder wie oft ist auch Alaba an die Grundlinie gekommen. Alaba hat es, glaube ich, 2-3 Mal immerhin geschafft, wobei Perisic da manches Mal auch so ein bisschen fast im Weg stand. Also der war noch nicht ganz drauf eingestellt. Und Pavard zum Beispiel hat das eher so Willy Sagnol-mäßig ausgelegt, also die Flanke gerne aus dem Halbfeld und wollte gar nicht bis an die Grundlinie. Also so gewisse eingespielte Elemente bei den Bayern, die fehlen halt aktuell noch und weiß nicht, ob sie wiederkommen werden.
Also ich glaube auch, dass es besser funktioniert hätte mit Coman auf links und Gnabry auf rechts. Einfach, weil Coman und Alaba dann doch funktionieren. Mittlerweile, und ich fand Perisic einfach, also auch wenn es dann am Ende einfach auf wenn du sozusagen die Spieldaten von ihm anschaust, waren die natürlich gut mit Vorlage, Tor, ich glaube 2 Vorlagen, nee, keine Ahnung.
Eine
Vorlage, ein Tor. Aber mich hat er so ein bisschen an so einen eher schwachen Ribéry erinnert, der auch, also er hat ganz oft die Tendenz gehabt, nach der Ballannahme abzubremsen und sofort den Weg nach innen zu suchen, während das eigentlich noch viel zu früh war. Und wenn Alaba dann nicht hinterlaufen hat, was er komischerweise sehr, sehr wenig gemacht hat, das ist vollkommen recht, für seine Verhältnisse zumindest, dann war einfach die Option nicht da. Also da waren ganz viele so, Perisic hat ganz viele Situationen so relativ tot gemacht, indem er komplett das Tempo rausgenommen hat und dann eigentlich den Mainzern sofort angeboten hat, ihn abzuschirmen, ja. Und er dann eigentlich nur die tiefe Option hat suchen können. Und das hat mich echt, das war so wirklich, Ribéry hat es auch teilweise in schlechten Spielen gehabt, dass er immer den Weg zurück sofort genommen hat. Ja. Und das hat eigentlich, das hat nie was Gutes beigetragen. Also ich glaube, dass Coman mit seinem, im Zweifelsfall mit dem Kopf durch die Wand, aber Hauptsache nach vorne, da deutlich besser funktioniert hätte. Und dasselbe gilt für Gnabry auf die andere Seite. Aber gut, war auch Perisic erstes ernstzunehmendes Spiel nach dieser nach dem Paulaner Fan-Kick. Also bitte, ja, also das nicht immer unterschätzen. Da spielen auch 11 Leute
Fußball. Ja, sogar da haben sie ein Gegentor gefangen. Also über die Abwehr müsste man an der Stelle reden. Ja. Coman auch nur mit einem gewonnenen Dribbling, weil du jetzt den Namen genannt hast. Es hat sich ja dann in der zweiten Halbzeit verändert und vor allem die Effizienz war gnadenlos. Also am Ende hat dann der FC Bayern auch wirklich fast jede Chance wirklich in Tor umgemünzt und so wurde es halt dann auch ein sehr, sehr schmerzhaftes Auswärtsspiel für Mainz 05. Wo ich mir die Frage stelle, Stefan, was soll denn Mainz jetzt bei der Partie mitnehmen? Also klar kann das passieren, in München so unter die Räder zu kommen, aber es wird jetzt langsam zu einem Muster, dass Mainz 05 gute Phasen in Spiele hat, aber das nicht sich im Ergebnis ausdrückt, sowohl gegen Freiburg als auch gegen Gladbach und jetzt halt auch in besonders harter Weise in München.
Ja, das ist natürlich absolut richtig und jetzt sind es, hilf mir, 11 oder 12 Gegentore. 12 schon wahrscheinlich?
12, ja.
Ja, das ist ein bisschen arg viel nach 3 Spieltagen. Also auch wenn sie jetzt in München nicht komplett eingehen, dann verlieren sie halt 3 oder 4-1. Das geht natürlich so nicht. Ich glaube allerdings auch, dass sie, so wie es zumindest in Freiburg der Fall und gegen Gladbach ja eigentlich auch der Fall war, dass sie ein bisschen unterwertet jetzt wegkommen. Das sieht jetzt halt richtig hart aus. War es am Schluss auch und diese Auflösungserscheinungen, die ist man von Mainz in der Art eigentlich gar nicht gewohnt, dass sie sich dann so völlig hingeben, hat man ja gerade schon mal, glaube ich, kurz angerissen gegen eine Mannschaft, die jetzt auch nicht aus den Schuhen gespielt hat, sondern
ja,
die natürlich effizient war, die offenbar eine gewisse Flanken- und Standardstärke für sich entdeckt hat, weil es, ja, weil andere Dinge nicht so gut funktionieren. Aber Mainz, weiß nicht, was ich, also es finde ich so ein bisschen schwierig einzuschätzen. So an und für sich, also die erste halbe Stunde war ja, finde ich, völlig in Ordnung.
Mhm.
Bis zur Trinkpause. Und dann, aber das ist dann so, also hätte ich zu dem Zeitpunkt nie im Leben gedacht, dass sie da noch so übel eingehen in München. Aber es wiederholt sich tatsächlich so ein bisschen das, so ein Muster, dass sie mit einem ersten Rückschlag vielleicht noch so einigermaßen klarkommen, aber wenn es dann einen zweiten gibt, dann bricht da einiges zusammen. Ich meine mich zu erinnern, dass Freiburg da auch so ähnlich war, dass sie da in relativ kurzer Zeit.
Genau, 8 Minuten, 3 Gegentore. Mhm.
Genau, die Gegentore kassiert. Und klar, war glaube ich auch am Ende des Spiels, wo man dann ein bisschen mehr riskieren muss und so weiter. Aber trotzdem ist das schon ein bisschen, das ist tatsächlich auch ein bisschen bedenklich.
Mhm. Ich meine, es ist eine sehr junge Mannschaft, aber genau das, was du angesprochen hast, nämlich, dass Bayern erfolgreich nach Flanken und nach Standardsituationen war, das waren Elemente, die bei Mainz in der letzten Saison viel, viel besser geklappt haben. Also gerade Flanken zu verteidigen, da haben Hack und Nia KT in der Regel alles rausgeköpft. Und diesmal war aber das Problem jetzt gar nicht bei den beiden in der Innenverteidigung, sondern dass du ganz oft Überzahlsituationen am langen Pfosten hattest. Also sowohl das 1:1, da hat Pierre Gabriel, war da nicht gut gestanden bei der Flanke von Perisic. Und dann ist, glaube ich, auch Latza ein bisschen übermotiviert an Pavard vorbeigesprungen, sodass der mit einer komischen Verrenkung den Ball auch noch verwerten konnte. Sondern auch dann bei den Treffern zum 3:1 war es dann auch schon so. Und dann natürlich auch das Tor nach der Ecke. Das waren jeweils so Situationen, wo man gar nicht nachvollziehen konnte, warum ist jetzt dieser Bayern-Spieler eigentlich frei in einem eigentlich gut besetzten Strafraum? Also die Spieler waren dort, sie waren bloß nicht am richtigen Ort. Und das fand ich interessant. Das kann man natürlich gerade bei Pierre Gabriel, der ist noch neu mit dabei, der muss sich jetzt auch noch in der Bundesliga reinfinden, kann man das erklären. Aber das war schon nochmal ein neues Element, was man bei Mainz 05 in der Ausprägung, jetzt auch wenn man jetzt auch nochmal andere Spiele mit dazu nimmt, auch das Freiburg-Spiel, wo man Schmied zum Beispiel überhaupt nicht angreift vorm 2:0 für Freiburg, das hat man so noch nicht gesehen.
Das darf meines Erachtens in der Art und schon gar nicht in der Häufigkeit auch nicht passieren. Also viele andere Sachen sind wirklich komplexer, gerade gegen eine Mannschaft wie Bayern, möchte man zumindest annehmen. Hm. Wie verteidige ich die jetzt, in welcher Zone und so weiter, solche Sachen. Aber dann im eigenen 16er klar, mit einer klaren Mann-Orientierung zu arbeiten, ist eigentlich relativ simpel.
Ja.
Stimmt. Sollte man meinen. Aber genau das, dieses einfachste von den, sag jetzt mal, 20 Verteidigungsformen, die funktioniert offenbar überhaupt nicht.
Ja, das fand ich auch interessant. Wobei man einfach, wenn man jetzt diese ersten drei Spieltage so ein bisschen betrachtet, boah, die haben auch echt, also das waren wirklich die drei Anti-Spielverläufe schlichthin.
Klar,
also,
klar.
Das war wirklich, dieses Freiburg-Spiel war eigentlich ein klassisches 0-0, vielleicht 0-1 durch ein spätes Gegentor und da gehst du 0-3 runter. Mhm. Und das zieht dich, das ist, kennt keine Mannschaft, die das nicht in irgendeiner Form trifft, ja. Also auf einmal stehst du da gegen den direkten Konkurrenten mit 0-3 und da und weißt gar nicht, was passiert ist. Dann Gladbach ist, sind zwei Tore, ich habe es gerade nochmal nachgestellt, in der 77. und 79. zum 2-1 und 3-1. Genau. Und auf einmal ist das Spiel tot.
Und das erste war ein Freistoß mit Torhüter, zumindest fraglich.
Ja, obwohl du eigentlich gut dabei bist. Hm. Ja. Und gegen Bayern, ich meine, so hart klingt nach einem 6-1, ja, wir wissen alle, dass Bayern halt dieser Leader in jeder Halbzeit 4 Tore einschenken kann, wenn der Gegner aufmachen muss. Ja. Und natürlich kannst du, wenn du eine 1-2 zurückliegst, hat Mainz, natürlich mussten sie ein bisschen mehr bieten, ja, und das haben sie auch gemacht und es wird halt gegen Bayern in den meisten Fällen endet das in einem 1-6 oder 1-5 oder was auch immer, außer du bist Düsseldorf in der letzten Saison, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, aber ja, und da fand ich einfach, das war wirklich, das klingt als Ergebnis dann natürlich auch wahnsinnig hart, wobei ihr vollkommen recht habt, ich hatte es als Bayern-Schwäche aufgefasst, dass Tore nach Flanke, Standard, Flanke die ersten drei Tore fallen. Kann man natürlich auch aus Mainz-Schwäche auffassen, dass natürlich Flanke, Standard, Flanke nicht gerade auf gute Mannorientierung im eigenen Strafraum hinweist. Also da ja, sollte man dann doch dran arbeiten.
Henne-Ei-Problem so ein bisschen. Ja. Gibt noch eine zweite Statistik, die man in dem Spiel jetzt, die nicht direkt zu Toren geführt hat, aber die noch sehr wichtig ist. 10 Ballverluste hatte Mainz in der eigenen Hälfte. Das war ein ganz altes Problem, was man in der Anfangszeit von Sandro Schwarz hatte und in der letzten Saison manchmal. Da, ehrlich gesagt ist mir der Name Jobamin bei diesem Spiel häufiger eingefallen als bei den ersten beiden Spieltagen, aber es ist auch erst der dritte Spieltag. Wir warten, was bei Mainz 05 passiert. Das Heimspiel gegen Hertha nach der Länderspielpause hat jetzt auf jeden Fall schon einen gewissen Reiz, der sich auch in der Tabellenkonstellation niederspiegelt, denn Hertha hat nach 3 Spieltagen einen Punkt und ist auf Platz 17. Mainz 05 hat keinen Punkt und ist auf Platz 18 bei 2-12 Toren. Und für Bayern geht es dann eben weiter, wie schon angesprochen, in Leipzig, bevor man dann zu Hause Roter Stern Belgrad in der Champions League empfängt. Dann haben wir noch eine weitere Mannschaft, die noch nicht verloren hat nach 3 Spielen und das ist der VfL aus Wolfsburg und 2 Tore fallen beim Spiel des VfL gegen den SC Paderborn und beide entstehen aus Paderborner Einwürfen. Einmal verlängert Michel per Kopf auf Mamba, der Sousa dann das 1-0 auflegt, einmal klaut sich Memedi einen Ball und Weghorst legt auf Brekalo zum Ausgleich. Jenseits von diesen beiden Szenen kommt es allerdings nicht zu vielen Torchancen. Die Expected Goals-Werte für beide Mannschaften liegen beide unter der 1,0, was sicherlich eher für den VfL Wolfsburg eine Enttäuschung ist als für den Aufsteiger. Stellt sich die Frage, Stefan, wie viel von der harmlosen Offensive beim VfL hängt denn deiner Meinung nach mit der frühen Verletzung von Xaver Schlager in der, ich glaube, 10. Minute zusammen?
Ja, ich glaube schon ziemlich viel, obwohl der Spieler jetzt neu beim Verein ist, neu in der Liga ist, aus einer schwächeren, also zumindest hat man so das Gefühl, schwächeren Liga in die Bundesliga wechselt. Ja.
Schnappatmung.
Da brauchst du einen Almdudler.
Ja. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber vollkommen recht. Egal. Also, ne, hätte man jetzt vielleicht denken können, okay, der muss sich da jetzt so ein bisschen anpassen, aber nee, der war erstens sofort da und zweitens ist er für das, was Wolfsburg so vorhat, mit dieser sehr hohen Intensität und Körperlichkeit und sehr kompakt anlaufen und pressen, da war und dann halt auch umschalten, wenn sie dann den Ball erobern, da war der Spieler in den ersten, also der hat dem Spiel der Mannschaft dermaßen den Stempel schon aufgedrückt, das war schon frappierend fast schon. Und jetzt so eine schwere Verletzung, oder Knöchelbruch, kann das sein? Habe ich es richtig mitbekommen? Ja. Ja, ist natürlich hart. Also da war, ich glaube, das war nicht nur, dass der Spieler jetzt einfach gefehlt hat, dann die restlichen 75 oder 80 Minuten, sondern auch für die anderen so ein bisschen, oh, Also jetzt ist schon auch ein sehr wichtiger Spieler jetzt weg, der offenbar auch sofort gemerkt hat, dass da was Schlimmeres ist und nicht nur eine leichte Verletzung. Das hat die dann schon ein bisschen mitgenommen, konnte man so das Gefühl zumindest bekommen.
Direkt danach fiel er dann auch nach der Auswechslung der 11 Minute, in der 12. Minute liegst du dann 0-1 hinten und dann hast du natürlich schon mal ein dickeres Brett zu bohren. Trotzdem, Felix, habe ich mich ein bisschen gewundert über den VfL. Also, dass jetzt noch nicht alles funktionieren kann am dritten Spieltag, ist ja völlig klar. Und dass auch der Wechsel vom Labbadia-Fußball zum Glasner-Fußball ein großer ist, das kann ja jeder sehen, der letzte Saison und diese Saison hingeguckt hat. Und trotzdem hat eigentlich Paderborn viele Dinge, die Paderborn so unangenehm zu bespielen machen, in dem Spiel gar nicht ausgepackt. Also zum Beispiel ist Paderborn nicht weit in der gegnerischen Hälfte draufgegangen. Wahrscheinlich deshalb, weil Wolfsburg über eine Dreierreihe aufgebaut hat und dann die zwei Spitzen, die anlaufen, bei Paderborn sowieso immer in Unterzahl sind. Deswegen haben sie die eigentlich immer eher so Höhe der Mittellinie, 10 Meter vor der Mittellinie und ungefähr empfangen. Deswegen hatte der VfL relativ viel Ballbesitz, der auch immer wieder aussichtsreich aussah, aber man hat es nicht geschafft, ins Angriffsdrittel zu kommen. Das war vor allem in der ersten Halbzeit fast schon slapstickartig, dass quasi immer dann, wenn derjenige angespielt wurde, der jetzt aufdrehen hätte müssen oder der es schaffen hätte müssen, den Ball vom Flügel wieder wegzubringen, der wurde dann so gut von Paderborn umstellt, dass er keine Lösung mehr gefunden hat. Und ich hatte den Eindruck, dass es jetzt, also Paderborn musste nicht mal das Beste aller möglichen Spiele zeigen, um den VfL da sehr gut in Schach zu halten.
Ja, wobei man dazu sagen muss, sie hatten auch bisher in zwei Spielen, war das auch noch nicht so wirklich gefordert gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Also dieses, dass der Gegner sich jetzt so ein bisschen tiefer zurückzieht und du dann über die Dreierreihe eben auch mal deinen Aufbau unter Beweis stellen musst, ist ja schon was, das ist ja schon die weitaus schwierigere Disziplin als, ich weiß noch, gegen Köln gab es doch, glaube ich, 3 oder 4 Szenen, wo du halt hohe Ballgewinne hattest.
Stimmt.
Und dann schnell umschalten konntest, was, ohne Oliver Glasner dazu nahe zu treten, natürlich erstmal schneller erlernbar ist, als das Aufbauen über die Dreierkette. Ja? Also insofern, aber ich gebe dir vollkommen recht, es war, ich glaube, das war ein ganz kluger Schachzug von Steffen Baumgart, der das hat er, glaube ich, ganz gut erkannt. Aber auch da muss ich sagen, ich würde diese Verletzung von Xaver Schlager, ich kenne ihn aus Salzburg und aus der Nationalmannschaft, und wenn du ihn da so ein bisschen verfolgt hast, dann ist das ein Spieler, der unheimlich viel Energie für eine Mannschaft geben kann. Und wenn der dann verloren geht, nimmt das sozusagen schon mal viel weg. Also ich hätte viel darauf gewettet, dass er sich genau so einfügt, wie er sich jetzt eingefügt hat, mit einem Trainer, mit dem er sich gut versteht. Und da war das, glaube ich, ein echt ganz, ganz klarer Bruch. Und das kann man gar nicht genug bewerten in dem Spielverlauf. Und Paderborn ist echt aller Ehren wert, wobei, wenn ich da eine Sache kritisieren darf, die überhaupt nichts mit Taktik zu tun hat, sondern ich finde Steffen Baumgart einfach ziemlich fragwürdig in den letzten zwei Spielen in der Art und Weise, wie er sich da immer aufführt. Also diese Szene kurz vor Schluss, das war schon sehr grotesk, wenn man bedenkt, das kam von dem Trainer, der letzte Woche eine gelbe Karte gesehen hat und danach sozusagen eine Grundsatzdiskussion über gelbe Karten für Trainer losgestoßen hat.
Ja, man hat gesehen, warum.
Ja.
Es ist, als hätte Bernd Hollerbach sich gegen die gelbe Karte generell ausgesprochen.
Ja, also ich fand, wie gesagt, habe ich überhaupt nicht verstanden und finde ich, sollte er dringend verbessern, weil er macht das sich so ein bisschen unglaubwürdig, aber das ist, wie gesagt, ein Nebenaspekt an einem ansonsten sehr beeindruckend aufspielenden Aufsteiger, wie ich finde. Die hatte ich nämlich überhaupt nicht auf der Rechnung.
Hm. Und sie hatten ja auch echt einige Momente. Also wenn man mal so das Spiel ein bisschen Revue passieren lässt, dann hast du, glaube ich, 3 Umschaltsituationen, wo sie es entweder nicht konsequent genug ausspielen oder einmal rettet Gelawogi in allerhöchster Not bei einer 1-gegen-2 Situation. Da war durchaus mehr drin. Wer mir sehr gut gefallen hat, weil er so ein bisschen eine andere Rolle hatte als in den Spielen jetzt, die man sehen konnte in den ersten beiden, war Michel. Der war so ein bisschen so der Ankerspieler. Der hat ganz, ganz gut den Ball behauptet und dann gewartet, bis nachgerückt wurde, dass dann Antwi Ajay und Mamba wunderbar schnell sind und dann auch schnell genug nachrücken. Das konnten wir ja schon sehen. Auch Dräger, sehr, sehr gute Partie gemacht gegen den VfL. Da war schon einiges mit dabei. wo für Paderborn vielleicht sogar noch mehr drin war.
Ich meine, du musst ja auch Castells loben es waren zwei sehr, sehr starke Paraden, die er da gezeigt hat. Also, ja, wie gesagt, hast du vollkommen recht, wenn mehr drin gewesen wäre eigentlich noch für Paderborn.
Ja, aber das hatten wir jetzt schon mal bei Paderborn. Also auf jeden Fall am ersten Spieltag gegen Leverkusen.
Ja.
Und sie müssen dann, finde ich, bei allem Optimismus und Respekt, den man ihnen bisher zollen muss, für die Art, wie sie Fußball spielen und wie sie vielleicht dann auch noch die nächsten Wochen weiter spielen werden, müssen sie relativ, oder sollten sie meines Erachtens relativ schnell lernen, dass man so ein Spiel dann auch killen muss, also für sich selber dann entscheiden muss in dem Fall. In Wolfsburg dann zu führen gegen eine Mannschaft, die sich offenkundig schwer tut, gegen das, was Paderborn da veranstaltet hat, in der Defensive, da muss ich dann die Kontersituation, die ich habe, zum zweiten Tor nutzen. Also Chancen hatten sie genug und da müssen sie dann auch tatsächlich kälter sein, weil sonst passiert das jetzt noch zwei, dreimal, dass man dann danach sagt, ja, die haben ja aber toll Fußball gespielt und sind ja wirklich eine Bereicherung für die Liga und die haben halt dann nach 7 Spieltagen doch nur 4 Punkte.
Ja.
Das wird dann schwierig werden. Also da so arg oft, letzte Woche gegen Freiburg war es ja genauso. Da war es auch nicht so, dass der Gegner überragend viel besser war. Wahrscheinlich sogar eher das Gegenteil der Fall. Hm. Aber du musst halt auch mal Spiel gewinnen jetzt dann.
Ja, das stimmt natürlich. Man darf auch nicht vergessen, der von mir so gelobte Träger hat in der Nachspielzeit noch einen Schuss vor der Linie geblockt. Das wäre das 2:1 für den VfL gewesen. Also da gab es schon auch noch durchaus Chancen für den Gegner und dann gehst du da vielleicht sogar mit 0 Punkten raus und Paderborn hat ja jetzt erst diesen einen Punkt geholt, den man in Wolfsburg geholt hat. Also da ist natürlich der Einwand schon...
Gefühlter 4-Punkte-Verein. Ja. gefühlte Punkte retten einen auch nicht vom Abstieg.
Tabellen 13. der Herzen nach diesem dritten Spieltag. Gut, und beim VfL müssen wir einfach gucken, wie sich das jetzt dann ohne Schlager entwickelt. Man, ein bisschen einen Vorgeschmack hat ja man schon bekommen können in dieser Partie. Brekalo war offensiv sicherlich der auffälligste. Mit dem Tor, das er erzielt hat, hat noch 3 Torschussvorlagen gegeben und 2 weitere Abschlüsse selbst gehabt. Weghorst hat sich sehr bemüht, hatte auch einen Kopfball und eine Direktabnahme, aber mehr, ja, sehr bemüht, ist ein bisschen vergiftet. So habe ich es aber gar nicht gemeint. Weghorst ist halt einfach jemand, der über seinen eigenen läuferischen Einsatz auch kommt. Und ich glaube, das unterschätzt man auch manchmal, dass Weghorst, wenn er so viele intensive Läufe macht, ja nicht nur sich selbst müde läuft, sondern auch den Gegenspieler. Und weil er eben in einer hohen Fitness ist oder einen sehr guten Fitnessstand hat, kann er das eben manchmal hinten raus bei den Spielen ausnutzen. War ihm halt in dem Spiel nicht beschieden. Viktor, da bin ich gespannt, wie der weiter eingebunden wird.
Der ist aus Linz erst, der muss erst gewöhnen.
Also. Ja, das hat man tatsächlich ein bisschen gesehen, ohne dass ich jetzt ohne mit dem Finger drauf zeigen zu wollen, aber dieser Übergang ins Angriffsdrittel, was ich vorhin beschrieben habe, da sind eben Viktor, Brekalo, später dann Memedi sind da die wichtigen, Roussillon und William, weil sie nachschieben, die haben sich dann aber gar nicht immer so getraut, weil sie halt auch wussten, wir spielen gegen sehr schnelle Paderborner außen, die auch sehr schnell in unserem Rücken davon sind. Also da waren genau diese beiden Halbpositionen mit Brekalo und Viktor, die waren eigentlich so diejenigen, die da einfach Vassiliadis und Jasula, der einige Monsteraktionen hatte, auch einen Foul, was manche auch als Monster bezeichnen würden, aber die haben die halt einfach abgekocht und das ist dann schon erstaunlich für einen Aufsteiger. Gut, für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter in Düsseldorf nach der Länderspielpause und der SC Paderborn empfängt zu Hause Schalke 04 am nächsten Spieltag. Jetzt haben wir noch eine Mannschaft, die noch ungeschlagen in diese Länderspielpause geht und das ist Leverkusen. 20-6 Abschlüsse, 19-0 Ecken, 75% Ballbesitz. Es ist sehr schwierig, bei diesem Spiel zwischen Leverkusen und Hoffenheim Zahlen zu finden, die nicht für eine deutliche Überlegenheit der Gastgeber sprechen. Am Ende steht es aber 0-0 und somit gibt es auch einen Punkt für die TSG aus Hoffenheim. Wenn man jetzt aber, Stefan, mal über die Statistik hinausblickt, gab es dann eigentlich gar nicht so viele große Chancen für Leverkusen. Könnte man dann nicht eigentlich auch so an dieses Spiel herangehen, dass man sagen kann, nicht Leverkusen hat da unglücklichen Dreier liegen lassen, sondern der Hoffenheimer Plan ist voll aufgegangen?
Ja, also wenn das der Hoffenheimer Plan war, dermaßen unterlegen die Partie zu führen und auf 0-0 zu gehen oder auf Remis zu gehen, dann ist er natürlich aufgegangen. Ich weiß schon, was du damit sagen magst. Und ich glaube, Kevin Vogt war das, der nach dem Spiel gesagt hat, so, er sieht es eigentlich ganz anders, dass das jetzt ein glücklicher Punkt gewesen wäre. Hoffentlich hat er schließlich die besseren Torchancen gehabt.
Ja.
Das mag ja alleingestellt für sich ja vielleicht sogar stimmen. Also wenn man jetzt nur an die, wenn man sich nur die Qualität und Quantität der wirklich großen Torchancen rauspickt, aber die 98 Minuten und 40 Sekunden drumherum und so Fußballspiel gehören halt auch dazu. Und da also nein. Nee, glaube ich nicht, um die Frage jetzt dann doch mal kürzer zu beantworten. Nee, glaube ich nicht, dass das. Also es war eigenartig, finde ich, wie zurückhaltend Hoffenheim agiert hat, gar nicht mehr so, wie man Hoffenheim eigentlich kennt.
Hm.
Dass sie dann quasi nur auf Umschaltaktionen aus sind und ansonsten den Ball halt auch gar nicht mehr haben wollen. Also es widerspricht ja eigentlich fast komplett dem Hoffenheim-Spiel, das man so die letzten 2,5 Jahre gelernt hat. Das fand ich schon bemerkenswert, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es eine Ausnahme war und dem Gegner geschuldet war oder der speziellen Situation jetzt im Auswärtsspiel in Leverkusen. Gerade relativ glücklich vielleicht oder ein bisschen glücklich gegen Werder mal die ersten Punkte eingefahren und jetzt mal gucken, dass wir jetzt nicht sofort wieder im Hurra-Stil da ein tolles Spiel hinlegen, aber dann 4-2 verlieren. Okay, ist absolut nachvollziehbar, aber ich also weiß nicht, mit Hoffenheim hat das jetzt nicht so besonders viel zu tun gehabt.
Ja, also um kurz die Zahlen dazu zu nennen, nehmen wir, also gut, Würzburger Kickers lassen wir mal weg, DFB-Pokal, aber im Auftakt gegen Frankfurt hatte Hoffenheim 64% Ballbesitz, gegen Werder dann 55%, jetzt eben die 25%. Auf der anderen Seite, Felix, kann man ja aber auch sagen, das, was du gegen Leverkusen zuerst schaffen musst, wenn du erstmal kein Tor fangen möchtest, ist ja unter anderem Demir bei und Havertz aus dem Spiel zu nehmen und dann auch nicht allzu viel auf den Flügeln zuzulassen, weil da kommt die Gefahr von Leverkusen her. Und Leverkusen hatte keine, also zwei größere Chancen und ansonsten waren es so kleine Fitzelchancen. Und da helfen dir auch 19 Ecken nicht, wenn du aus 19 Ecken keine großen Chancen herausspielst. Ein Tor ist gefallen, wurde aber vorher abgepfiffen. Das hat auch Peter Boss dann später ganz stolz verwiesen in der PK. Aber das, was man gegen Leverkusen machen muss, hat ja Hoffenheim dann defensiv voll erfüllt.
Ich wollte auch gerade sagen, und man muss ja auch, also ich fand diese Schreuder-Aussage nach dem Spiel ja nicht ganz doof, dass die einfach nur mal auf diese Hoffenheimer Mannschaft verwiesen hat, die halt nicht die Hoffenheimer Mannschaft der letzten Saison ist, weil die Hoffenheimer der Mannschaft der letzten Saison hat auf der anderen Seite gespielt mit Amiri und Demirbay. Also wie gesagt, man muss realistisch bleiben und ich habe mich gerade gefragt, wie wir über das Spiel diskutieren würden, hätte Hoffenheim mit sozusagen offenem Visier, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gespielt und die wären da jetzt mit einem 1-4 rausgegangen, dann würden die nämlich sagen, wie naiv gegen Boss da irgendwie meinen zu können, da jetzt mitspielen zu können gegen diese einfach gute Mannschaft in Leverkusen. Und ich fand es deshalb sehr interessant, dass Schreuder aus meiner Sicht, du hast die Ballbesitzwerte gerade vorgelesen, er hat ja eigentlich unter Beweis gestellt, dass er schon durchaus Ballbesitz Fußball spielen kann und dass er auch Spiele sozusagen mit deutlichen positiven Werten bestreiten kann. Er hat jetzt aber eben auch bewiesen, dass er halt auch diese harte Schule des, wie Kevin Vogt das schön gesagt hat, wir haben eigentlich ganz gut wegverteidigt spielen kann. Ja, weil ich meine, wegverteidigt ist so ein Begriff, den ich eigentlich von Union Berlin diese so ein, zwei Mal erwartet, aber nicht jetzt klassischerweise von Hoffenheim.
Soll ich dir dazu zwei schöne Statistiken nennen? Es gab 50 klärende Aktionen von Hoffenheim und 18 geblockte Bälle.
Ja gut.
Also sie haben es wegverteidigt.
Sie haben es wegverteidigt.
Aber du nimmst natürlich den Kollegen Zufall da auch so ein bisschen in die Pflicht, weil wenn du so viele Strafraumaktionen zulässt, dann klar, wenn 50 klärende Aktionen bei rausspringen und du nicht bei der 51. irgendwie am Ball leider vorbeihaust, dann funktioniert das.
Keine Frage. Aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt die Hoffenheimer Taktik für den Rest der Saison sein wird.
Nee.
Ich glaube nur, dass du mit der Taktik im Moment gegen, gerade am Anfang der Saison, gegen Teams wie Leverkusen, vielleicht auch gegen Dortmund, leider tatsächlich auch, glaube ich, gegen Bayern aktuell ganz gut fahren könntest, wenn du einfach mal sagst, schauen wir erstmal, dass wir kein Tor bekommen. Und man muss ja auch dazu sagen, Schreuder hätte ja auch schon die Möglichkeiten gehabt, noch mehr umzustellen. Und das traue ich ihm auch zu, dass er das kann. Also wenn die das 0-1 bekommen hätten, relativ früh aus irgendeiner, du hast gar nicht von Zufallssituation, dann hätte ich ihm schon auch zugetraut, in einer möglicherweise Trinkpause umzustellen. Also ja. das hätte ich schon für möglich gehalten.
Darf ich eine verwegene These formulieren?
Logisch.
Sehr gut. Ich glaube, dass Hoffenheim erstens angesichts des Gegners natürlich wusste, was auf sie zukommt und was man unter allen Umständen vermeiden muss, nämlich, dass Leverkusen Tempo aufnehmen kann. Dass die am Ende des Übergangsdrittels und dann im letzten Drittel Geschwindigkeit kriegen. Und das kriegen sie natürlich nicht oder schwer, wenn ich da mit 7 oder 8 Leuten stehe und nicht nur mit 5. Und verstärkt hat diesen Eindruck, glaube ich, tatsächlich das eigene Hoffenheimer Spiel. Weil in den ersten beiden Spielen in Frankfurt, wo sie ja schnell zurücklagen und dann danach quasi nur noch den Ball hatten, und auch gegen Bremen, war genau das das große Problem von Hoffenheim, dass sie selber fast gar nicht hinbekommen haben, Tempo zu entwickeln, wenn es wirklich Richtung Tor geht. Davor war alles okay, hier Spielaufbau und so, über Rudi, weiß er selber, verliert er keinen Ball, kannst du es locker aufbauen, aber irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo ich sage, so, und jetzt muss mit einer Aktion oder mit einem Pass, muss aber, sagen wir mal, das Tempo ums Doppelte angezogen werden, und das haben die es gar nicht hinbekommen. Also die haben quasi am eigenen Anschauungsbeispiel gesehen, wie man die größte Stärke von Leverkusen, nämlich eben die Geschwindigkeit, komplett wegverteidigt, rausnimmt, wenn man sie gar nicht erst entstehen lässt. Und insofern war das natürlich schon, ist es nachvollziehbar, dass sie dann für dieses Spiel, ich glaube tatsächlich, dass es jetzt für das Spiel ganz extrem so war, dass sie sich für diesen Weg entschieden haben, dieses Spiel so anzugehen.
Ja, und auf Leverkusener Seite hat man ja auch ganz gut gesehen, vor welche Probleme das Leverkusen gestellt hat. Also das Zentrum war einfach dicht, da waren zeitweise die meiste Zeit, glaube ich, sogar 3 Sechser aufgestellt. Also da hat sich jeweils einer dann um Havertz oder Demirbay gekümmert und Rudi war so ein bisschen der Freelancer, der immer mal wieder von Auftrag zu Auftrag geeilt ist und dann seine Honorarrechnung da geschrieben hat. Wahrscheinlich nicht als Kleinunternehmer, so wie ich ihn einschätze.
Boah, die Metapher wird immer
besser. Ja, sie wird immer schlimmer. Nein, ich verrenne mich da total, so wie Leverkusen sich verrannt hat. Und zu was hat das geführt? Zu 46 Flanken. 46, wisst ihr, was ich gelitten habe, als ich dieses Spiel nochmal angeguckt habe? Da habe ich das Weißgout gleich wieder verflucht. Warum? Ja, aber das zeigte, dass Leverkusen auch wirklich nichts eingefallen ist. Und dann, also, und vor allem, wenn das jetzt 46 Flanken gewesen wären in einen Strafraum, der besetzt war mit 3 eigenen Spielern und noch 2 Spielern im Rückraum, meinetwegen. Aber das waren halt 46 Flanken irgendwie in Richtung Kevin Vogt und der hat da halt dann da fröhlich rausgeköpft, was ging.
Verteidigt. Man hätte fast, man hätte kurz mal glauben können, dass Nico Kovac Leverkusen-Trainer war. Aber diese Flankenliebe ist wirklich, die ist mir auch, die mir völlig schleierhaft, wo die Bundesliga da gerade irgendwie sich hinentwickelt. Aber das ist vielleicht was für die Länderspielpause.
Naja, weil es halt ein Weg ins Strafraum ist, den du anders
nicht findest. Genau.
Also weißt du, Bailey und Bellarabi, die hatten halt, wenn sie den Ball hatten, dann hatten sie ihn auf den Flügeln. Und sie hatten dann keine Anspielstation im Rückraum, Vordeme bei und Havertz waren immer zugestellt, also du hast es nicht diesen Pass an die Strafraumkante und dann hast du die Möglichkeit, ganz hintenrum wieder aufzubauen, halt dann das berühmte U, also sprich zurück zum Außenverteidiger und dann hintenrum. Oder du schlägst ihn halt irgendwie in den Strafraum. Und weil Leverkusen das mit dem Überlaufen, also dass Wendell und Bender jetzt da mal bis an die Grundlinie gehen würden und mithelfen, das machen die gar nicht so sehr. Wenn dann eher Wendell, also ja so ein bisschen asymmetrisch, hängt auch damit zusammen, ob Weiser spielt oder nicht. Gut, jetzt wird es ein bisschen nerdig. Aber dann flankst du halt einfach und schickst halt ein Stoßgebet hinterher. Oh bitte, heiliger Flankengott, Willi, lass etwas drauf stehen. Ja, das tut es leider nicht.
Ich glaube auch, dass es jetzt keine großartig neu entdeckte Liebe ist, sondern es war einfach in Ermangelung anderer Wege überhaupt in die einigermaßen torgefährliche Zone zu kommen. Haben sie es halt einfach probiert.
Und es war nicht von Erfolg gekrönt. Für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den SC aus Freiburg und Leverkusen, kann sich jetzt dann beweisen nach der Länderspielpause im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund ist dann auch das Stichwort für unsere nächste Partie. Wir verlassen jetzt diejenigen Teams, die noch ohne Saisonniederlage durch diese noch sehr frische Bundesliga-Saison 2019-2020 gehen. Und Borussia Dortmund gehört da jetzt eben nicht mehr dazu. Denn den Sieg gegen den BVB hat sich der 1. FC Union Berlin für die Bundesliga aufgehoben. Was man im DFB-Pokal schon angedeutet hat, fand jetzt am dritten Spieltag seine Vollendung. Und bei Dortmund zeigen sich Probleme, die wir aus der letzten Saison irgendwie schon kennen. Individuelle Fehler und Eckbälle führen zu den Gegentreffern. Felix, was waren für dich die Faktoren aus Dortmunder Sicht, die zu dieser Niederlage geführt haben? Kann man es auf so Dinge reduzieren, wie aus dem letzten Jahr?
Ja, tatsächlich, weil ich würde das nicht behaupten, wenn es einfach drei Eckbälle, die einfach auf gut Zufall reingeschlagen waren, gewesen wären, aber in dem Fall waren es einfach, es waren gute Eckbälle, wo sie sich was überlegt hatten, vor allem beim ersten.
Eine flache Reingabe auf Bülter, der dann auch flache Reingabe schießen kann.
Aber da stehst du halt auch irgendwie, also da steht halt eine Spitzenmannschaft gegenüber, die ja irgendwie den Anspruch hat, Meister zu werden, und ist vollkommen überrascht, dass da jemand aus dem Abstiegsdrittel sich jetzt eine Eckball-Variante gegen dich überlegt hat. Also das fand ich schon sehr frappierend, dass du halt irgendwie so das Gefühl hattest, die sind überhaupt nicht damit zurechtgekommen, dass nach Ecken Gefahr bestand, ja, und das darf ihnen nicht passieren. Und beim 3-1 hast du eine ganz, ganz, ganz schlechte Aufteilung zwischen den zwei Innenverteidigern gehabt, die es ein paar Mal gab in dem Spiel, was ich mir auch nicht ganz erklären kann, weil, woher kommt das jetzt auf einmal? Es hat doch eigentlich ganz gut funktioniert in den ersten beiden Spieltagen. Das sind so Themen, die ich mir einfach, die halt dann einfach noch fehlen. Also das ist einfach, das finde ich aus Spitzenkandidatensicht, das ist schon eher peinlich, wenn du dich dann, wenn du dir dann einem Spiel, den in Absteiger, zwei Tore nach Eckbälle findest. Also das geht einfach nicht.
Gut, ich meine, sie waren immerhin schön herausgespielt, das eine mit einer Variante, das andere war dann so eine Flachpasskombination, nachdem die Ecke eigentlich schon verteidigt war. Und der dritte Gegentreffer, der dazwischen lag, also das war dann das 2-1, war so ein individueller Fehler von Akanji, der einen langen Ball nicht ordentlich annimmt. Und dann kommt Anderson zur Schusschance, der wird noch abgewehrt. Und dann macht Bülter das aber auch wirklich sehr gut, dass er ihn platziert, genau dahin, wo Birki nicht mehr kommt. Und so verliert jetzt der BVB. Stefan, welche Rolle hat denn zum Beispiel gefehlt, dass jemand wie Witzel nicht mitspielen konnte, weil er sich verletzt hat und dann auch Delaney sehr früh schon runter musste, nämlich dann zur zweiten Halbzeit? Und ich würde sagen, heimlich ausgewechselt war er schon in der 33., als nämlich diese Kopfverletzung passiert ist. Und ab dann hat er nicht mehr so einen Effekt.
Ja. Ich glaube eigentlich gar nicht so einen großen Einfluss auf den, vor allen Dingen auf den Verlauf des Spiels. Ganz im Gegenteil, ich hatte sogar das Gefühl, dass es für das, was die Aufgabenstellung dann nachher für Dortmund war, dass Dahoud da sogar eine Spur besser gepasst hat als Delaney. Also es hört sich jetzt erstmal komisch an, weil die natürlich das Spiel verloren haben. Aber so auf der Position dann den Spieler quasi tauschen zu müssen, erzwungenermaßen. Fand ich jetzt aus Dortmunder Sicht erstmal, mir gedacht, okay, das passt jetzt eigentlich. Hätte ich vielleicht so, sogar wenn es jetzt nicht keine Verletzung gegeben hätte, hätte ich vielleicht auch so reagiert als Trainer. Aber hat trotzdem mal wieder, also ihr habt ja gerade schon angesprochen, dass sie die Probleme der letzten Saison so ein bisschen drüber schleifen oder Dortmund jetzt ein bisschen drüber mit rübergenommen hat in die neue Spielzeit. Auch das war halt ein Problem oder ist ein Problem gewesen letztes Jahr, dass sie gegen Gegner, die doch sehr tief stehen, dann auch nicht immer die Lösung haben.
Ja.
So war es. Also ich finde, im Ansatz war ja schon fast alles da. Aber dann, wenn es dann wirklich ans Eingemachte ging, an Torschuss oder nochmal einmal rüberlegen oder den besser postierten mitnehmen. Es gab eine Szene von Alcázar, da läuft er quasi alleine aufs Tor zu und dann kommt von links ein Verteidiger, der eigentlich schon weg war.
Ja.
Dann läuft er auf den Verteidiger zu und dann denkst du so, und jetzt spielt halt den Pass 5 Meter zum irgendeinem mitgelaufenen Mitspieler, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und dann verstolpert er den Ball. Also so eine völlige Gaga-Szene, die so total passend war für dieses Spiel von Dortmund, wo vieles eigentlich ganz okay war. Und du da dann immer gedacht hast, so, und jetzt, zack, jetzt kommt der letzte Impuls oder der Punch und dann scheppert's gleich, aber es ist halt bis auf einmal halt nie passiert. Hm. Und das war eigentlich, fand ich, klar, danach war viel die Rede von Wille und Mentalität und solche Sachen. Das mag durchaus stimmen, aber am Schluss hat es an handwerklichen Sachen gelegen, meines Erachtens. Und das waren so ein Querpass von Brandt, einfach am Fünfer entlang, der dann einfach nicht passt, gleich nach ein paar Minuten, solche Sachen. Mhm. Und du denkst, das war jetzt eigentlich von dem ganzen Angriff so die einfachste Übung und die funktioniert nicht.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also Julian Brandt so ein bisschen so sinnbildlich gegen den 1. FC Köln. Am zweiten Spieltag war er noch derjenige, der Dortmund quasi im Alleingang, so fühlt es sich an, in dieses Spiel reingebracht hat, weil Köln keinen Zugriff auf ihn hatte. Und in der Partie jetzt, wo er jetzt dann auch wegen des Hazard-Ausfalls von Anfang an gespielt hat, war er überhaupt kein Faktor. Insgesamt nur 2 Schüsse aufs Tor vom BVB. Insgesamt auch gar nicht so arg viel mehr herausgespielt. Und eben genau diese Präzision im letzten Drittel war sehr ausbaufähig. Und da gab es ganz viele Situationen, wo ich auch das Gefühl hatte, die Struktur hat gefehlt. Also das wäre das, also klar, man kann über Dinge wie Wille und Einsatz kann man sprechen, wenn man sich anguckt, wie nämlich Union Berlin gespielt hat. Die sind einfach irre viel gelaufen, hatten 7 Kilometer mehr, sind 704 intensive Läufe gegangen. Das sind fast 100 mehr als der BVB. Also die haben unglaublich viele Lücken zugelaufen. Das ist natürlich eine Qualität von Union, die auch dann zu Recht zu diesem Dreier geführt hat. Auf der anderen Seite ist es jetzt aber nicht so, dass nur weil der Gegner so viel mehr läuft, du ein Spiel verlieren musst, sondern du kannst auch genau das für dich nutzen. Du kannst ein Spiel länger und länger für den Gegner machen und der guckt zur Uhr und plötzlich sind es nur noch 15 Minuten und der hat das Gefühl, ey, es müsste doch eigentlich schon die 90. Minute sein, weil sie eben diesen Aufwand fahren müssen. Aber der BVB hat irgendwann seine Struktur verloren. In der ersten Halbzeit hat man noch Angriffe gesehen, die waren typisch BVB. Und auch dieses 1:1, was ja sehr schnell nach dem 0:1 fiel, das war ein klassischer BVB-Spielzug, so wie man ihn schon tausendfach gesehen hat. Hummels schlägt einen Außenrisspass auf Alcacer, Reus verlängert den Abpraller auf Sancho und der flankt dann flach auf Alcacer, der bis dahin vorgelaufen ist und ins leere Tor grätscht.
Fast schon klischeehaft.
Ja, wirklich. Das war ein Dortmund-Klischee, ein gelebtes. Aber in der zweiten Halbzeit hast du diese Abläufe überhaupt nicht mehr gesehen. Und da hat es mich dann auch gewundert, also dass so Abläufe nicht immer da sind, früh in der Saison. Okay, das ist so. Und da hat dann sicher auch Union eine Rolle gespielt, eine Art und Weise, wie sie verteidigt haben. Aber dass dann die Impulse von der Bank überhaupt nicht funktioniert haben und dass da dann zum Beispiel auch, ohne dass ich mich jetzt nur an Mario Götze aufhängen will, aber dass da der Name Götze nicht mit dabei war, das hat mich dann schon gewundert. Also Guerrero für Weigl zu bringen, okay, du löst im Prinzip defensiv was auf und verlegst den Fokus noch weiter nach vorne. Dann Brun Larsen für Julian Brandt zu bringen, also ich will jetzt nicht sagen, deswegen hat der BVB es ja völliger Quatsch. Das sind alles nur kleine Details im Spiel. Aber mich hat schon gewundert, dass Götze, der eben schon die Fähigkeit hat, sich in dem Raum auch mal mit dem Ball zu behaupten, wenn 4 Spieler um ihn außen rumstehen. Und das war in der Phase immer so, weil Union da einfach sehr tief stand, dass er da keine Rolle gespielt hat und dass ich auch den Eindruck hatte, es gab dann quasi keine Lösungsansätze dieser Phase. Das hat mich gewundert.
Ich fand sie auch wieder wahnsinnig ungeduldig, um das noch kurz einzuwerfen. Und das hat auch Lucien Favre nach dem Spiel gesagt, dass sie den tiefstehenden Gegner wie Union halt geduldiger spielen müssen. Wie du gerade gesagt hast, lass den Gegner halt spüren, dass er mehr läuft. Und das war überhaupt nicht der Fall. Und
keine Verlagerung mehr. Anfang des Spiels hat man noch Verlagerung gesehen. Und das ist dann schwierig für den Gegner, weil du kommst dreimal, hast du rechtzeitig verschoben in der Kette und einmal hat einer nicht mitgezogen und dann kannst du da reinspielen als Gegner.
Aber Stefan wollte, glaube ich, noch was sagen.
Ich wollte nur zu Götze noch ganz kurz sagen, dass das erste, also nach dem dritten Wechsel ist oder nach dem Brun-Larsen-Wechsel war das, glaube ich, der erste Gedanke, den ich hatte, ist, also wenn der Götze jetzt nicht in so einem Spiel gegen so eine Mannschaft, wo ich hinterher rennen muss und Tore aufholen muss, wenn er jetzt nicht eingesetzt wird, gegen wen wird er denn dann noch eingesetzt? Also es ist ein ziemlich harter Gedanke, aber also für mich war der Götze-Wechsel, der stand für mich fest. Spätestens nach dem dritten Gegentor war klar, der kommt in diesem Spiel noch zum Einsatz, weil meines Erachtens hätte er genau das mitgebracht, was der Mannschaft da gefehlt hat.
Ja.
In diesem Spiel. Auch mal nochmal eine halbe Sekunde nochmal kurz verzögern, wenn er schon in einer guten Position ist und nicht sofort was Überhastetes machen oder abschließen oder sowas und dann wieder irgendeinen anschießen. Nein, nochmal ganz kurz warten, einen kleinen Schlenker machen und dann nochmal, und wenn es nur ein 2-Meter-Pass ist irgendwo zwischen zwei Abwehrbeinchen durch. So, solche Sachen, die haben total gefehlt. Mhm. Und das, also besseren Spieler als Götze kannst du ja dafür gar nicht auf der Bank sitzen haben.
Okay, dann war ich nicht der Einzige, der sich gewundert hat.
Es gibt wahrscheinlich 100 Gründe dafür, dass er nicht eingewechselt wurde, die der Trainer halt weiß. Aber so als Außenstehender, wenn man sich das Spiel so angeguckt hat, ich habe wirklich minütlich drauf gewartet, dass der jetzt eingewechselt wird. Und dann sitzt er da 90 Minuten auf der Bank.
Vielleicht wollte Lucien Favre Mario Götze auch nicht verbrennen gegen ein sehr gutes, defensiv super eingestelltes Union Berlin.
Übrigens, Urs Fischer hat taktisch nochmal an seiner Mannschaft ein bisschen gearbeitet in einer sogenannten Trinkpause. ich glaube, wir werden bald in der Bundesliga eine Timeout-Diskussion haben, weil ich finde das so faszinierend, dass eigentlich, es fehlt diesem Sport leider komplett, dass man nach 20 Minuten mal kurz sein kann, oder halbe Minute, zwei, drei Worte an die Mannschaft richten, zwei, drei Positionen verändern. Also,
Aber was hat er denn gemacht, dass Union Berlin dieses Spiel nicht nur gewonnen hat, sondern ja auch so gewonnen hat, dass man sagen kann, sehr verdient?
Ja, das weiß ich nicht, ich bin nicht der Russ. Also, nein, ehrlich gesagt, kann ich jetzt nicht genau analysieren, was sie dann anders gemacht haben. Ich war etwas zu sehr auf den BVB fokussiert, aber er hatte das auch kurz erwähnt, deshalb wollte ich das auch noch.
Also ich hatte das Gefühl, dass Union Berlin, also dass die einen guten Plan hatten, der viel erstmal auf einem sehr hohen Laufaufwand beruht hat, das ist jetzt auch nicht so arg überraschend. Und das hat man gut ausgeführt. Und dann fand ich, dass Union aber sehr gut darauf vorbereitet war, was machen wir zum einen, wenn auf den Außen einer der Spieler vom BVB, vor allem Sancho und Brandt, sein 1-gegen-1-Duell gewinnt. Was machen wir dann? Also wie verschieben wir da? Kommt dann da der Außenverteidiger oder sogar jemand aus der Innenverteidigung rausgezogen? Oder wie machen wir das? Und das ist nämlich häufig vorgekommen. Also insgesamt hat der BVB 20 Dribblings gewonnen. Allein Brandt und Sancho haben zusammen 11 Dribblings gewonnen. Also diese Szene gab es wirklich sehr häufig. Und da kommen viele Mannschaften in Probleme, weil das verändert was in deiner Struktur. Und da haben da meistens die Sechser mitgeholfen, was ich relativ schlau fand. Weil also dann im Gesamtverbund hat Union so rübergeschoben auf die jeweilige Seite. Und deswegen haben sie eigentlich ganz gut es geschafft, dann trotzdem noch ihre Räume zuzustellen. Also es gab dann keine großen Risse. Und zum anderen haben diese Sechser aber halt auch das Zentrum sehr, sehr gut dicht gemacht. Und zwar in so einer aggressiven Form, dass auch diese Chipbälle, die Dortmund sehr gerne spielt, aus dieser Zone heraus, diesen gechippten Ball hinter die Abwehr, und da ist dann jemand mit Tempo reingelaufen und der liegt nur noch quer. Das hast du im ganzen Spiel, ich glaube, kein einziges Mal gesehen. Und das lag nicht nur daran, weil man eben da postiert war, sondern weil die Union-Spieler da auch immer sehr aggressiv draufgegangen sind. Also Dortmund hatte nicht die Zeit. Sie haben ihnen wirklich die Zeit geraubt in den entscheidenden Zonen des Spiels, um diese Bälle zu spielen. Und da habe ich ehrlich gesagt, also auch wenn du vorhin gesagt hast, Stefan Witzel war vielleicht gar nicht so der große Faktor, da hat mir Witzel ein bisschen gefehlt, weil der hat einfach noch so ein Müh mehr an Pressingresistenz als viele andere Dortmunder Spieler, und der hätte sich da aus der einen oder anderen Szene gegen Andrich oder Schmiedebach dann rausgedreht in der zweiten Halbzeit.
Das zeigt ja auch, dass der große Kader nicht das Allheilmittel ist für die Dortmunder Probleme, weil es wurde ja schon sehr viel auf den Kader reduziert, was denn letztes Jahr alles gefehlt hat, gerade in der Vorbereitung. Und ich würde trotzdem behaupten, dass du halt, ja, wenn gewisse Säulen ausfallen, wie Reus, wie Witzel, wie vielleicht auch schon Hummels, das kann ich noch ein bisschen zu schwer einschätzen, ich glaube, dass dann schon dass dann auch die Breite nicht, das kann sie nicht auffallen, und das wird beim BVB natürlich auch einfach wieder eine wichtige Rolle spielen. Aber ich glaube, dass Witzel ja nicht lange ausfallen wird, oder?
Nee, ein Spiel. Sieht jetzt gerade nicht so lange aus. Aber es ist interessant, weil ich wollte eigentlich über Union sprechen. Wir kommen immer wieder auf
Achso, Entschuldigung.
Dortmund, ja, zurück. Aber das zeigt ja auch irgendwie so ein bisschen, wie auch dieses Spiel gelaufen ist. Also Union hat es einfach so clever gemacht, dass Dortmund auch selber, glaube ich, gar nicht manchmal verstanden hat, warum sie jetzt keinen Zugriff bekommen. Also Union hat auch wahnsinnig viele, oder nicht wahnsinnig viele, aber hat in vielen Situationen, in denen manche Gegner gegen Dortmund schon versuchen, irgendwie hinten rauszuspielen, den langen Ball geschlagen und die dann aber vorne behauptet. Also Anderson und Uta waren da auch genau in der Kombination unglaublich wichtig. Und Dortmund hat, glaube ich, manchmal gar nicht verstanden, dass jetzt schon wieder 3 Spieler von ihnen oder 4, manchmal sogar 5 Spieler quasi hinter dem Ball hätten kommen müssen. So schnell war der weg und dann hat aber Union nachgeschoben. Also war, glaube ich, auch ein sehr guter Matchplan, der halt dann auch perfekt funktioniert hat von Berlin.
Ja, absolut. Also sehr stimmig. Jetzt nichts wirklich Überraschendes dabei gegen Mannschaften, die auf dem Papier besser sind als sie, was ja letzte Saison in der zweiten Liga jetzt gar nicht so oft der Fall war. Das vergisst man ja immer. Also war ja Union die Mannschaft, die vorne dran war und die aber da auch eher verhalteneren Fußball gespielt hat. Aber also kann schon sehen, dass sie mit dem, was sie halt gut können, können sie selbst so einer Mannschaft wie Dortmund jetzt einigermaßen auf Augenhöhe begegnen. Und dann hat sie natürlich auch ein bisschen, also es hat auch ganz gut gelaufen, sage ich jetzt mal, für Union ja, das Berlin. Kann man so sagen, ja. Das klassische Matchglück. Wie gesagt, Gegner erwischt er an dem Tag jetzt nicht gerade auf der Höhe seines Schaffens war und dann passiert sowas. Würde trotzdem dabei bleiben, dass sie von 10 Spielen gegen Dortmund 8 verlieren. Aber jetzt haben sie halt das eine oder vielleicht die anderthalb Spiele, die da noch übrig bleiben. Das haben sie jetzt halt am Samstag dann erwischt.
Und wie der scharfsinnige Analytiker des Fußballs natürlich erkennen würde, hat auch das Publikum eine Rolle gespielt. Also ich glaube schon, dass das spielt Union schon wahnsinnig gut aus, diesen Heimvorteil. Und da bin ich echt gespannt, ob sie das die Saison so durchhalten können, weil ich habe mir schon kurz Sorgen gemacht, dass sie da das erste Spiel doch so klar gegen Leipzig verloren haben.
Ja.
Dass wenn ihnen der Heimvorteil flöten geht, dann wird es schwierig. Und ich glaube, mit dem Spiel haben sie das jetzt wieder total auf ihre Seite geholt. Und das könnte schon der Trumpf werden, diese Saison.
Definitiv ist jetzt Union Berlin in der Liga angekommen, in der ersten Liga. Erster Sieg. Es geht jetzt dann weiter nach der Länderspielpause zu Hause gegen Werder Bremen und Dortmund, wie vorhin schon angesprochen. Empfängt erst nacheinander zu Hause Leverkusen und dann Barcelona. Das ist jetzt auch nicht die schlechteste Aufeinanderfolge von Spielen. Und wenn wir schon bei Mannschaften sind, die jetzt mit ihrem ersten Sieg so ein bisschen gefühlt angekommen sind, in dieser Saison, dann können wir auch über Schalke 04 sprechen. Die haben 3-0 gegen Hertha BSC gewonnen und sich so mal einen schöneren Heimspiel Samstag gestalten können, denn 7 Monate mussten die Fans warten auf einen Heimsieg und jetzt war es soweit. Ein bisschen kurios ist es zustande gekommen, dieses 3-0. Die ersten beiden Tore waren Eigentore von Rekik und Stark. Und Hertha versucht erst, Schalke im Umschaltspiel zu erwischen und dann muss es selber das Spiel machen und wird dann sofort für jeden dieser Fehler bestraft. Stefan, wie hat dir denn Schalke 04 gefallen?
Boah.
Also, so schlimm?
Nee. Ja, nein.
Genau so hätte ich es auch formuliert.
Nee, also mit Schalke weiß ich noch nicht so genau, was ich mit denen anfangen soll. Ich habe das Gefühl, dass sie andere Dinge ausprobieren, dass sie immer noch viel am Ausprobieren sind, dass sie sehr viel am offenen Herzen quasi auch machen müssen, weil keine Zeit ist, mit einem Personal, das sich nur unwesentlich verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr. Ich finde sie, wenn sie nicht den Ball haben, eigentlich noch stärker, als wenn sie selber dann was machen sollen, was allerdings jetzt auch wieder so auf die Tedesco-Zeit oder von der Tedesco-Zeit noch ein bisschen vielleicht abfärbt. Aber mit Ball ist es allenfalls Durchschnitt noch. Also unter Vorbehalt, noch allenfalls Durchschnitt. Und ich stelle mal die These in den Raum, dass sie am Samstag kein Tor erzielt hätten, wenn nicht Berlin ihnen den Weg dazu geebnet hätten. Also ich konnte dann nichts Zwingendes erkennen, wo ich gedacht hätte, ja, also auf die Art können sie wirklich so viele Torchancen rausspielen, dass sie dann zwangsläufig irgendwann mal selbst den Ball über die Linie spielen.
Ja.
Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, auch was den Kader anbelangt. Also eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass Schalke 04 einen ziemlich vernünftigen Kader beieinander hat. Aber das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also der Kader ist, der ist allenfalls, meines Erachtens allenfalls Bundesliga-Durchschnitt. Und ob sich daraus dann von David Wagner was entwickeln lässt, das mag ich auch noch bezweifeln.
Ja, sehe ich auch so. Also ich habe mich ehrlich gesagt vor diesem Spiel noch nicht allzu viel mit Schalke beschäftigt, diese Saison, aber der Kader gibt tatsächlich, glaube ich, nicht allzu viel her, außer wenn du eine richtig gute fußballerische Idee hast. Und die sehe ich auch noch nicht so ganz. Was ich interessant fand, ist selbst beim 2:0 oder wer, selbst als sie 2:0 geführt haben, geschenkterweise, hatten sie ganz viele Kombinationen im Mittelfeld, die überhaupt keinen Raumgewinn gebracht haben. Also da war schon so ein Ansatz von Dreiecksbildung erkennbar und das war gut und das lief schon einigermaßen, bis auf so ein paar technische Unzulänglichkeiten, aber sie haben es nicht geschafft, es irgendwie mal von einem Drittel ins nächste Drittel zu spielen. Also es war dann ganz oft so, ja, wir haben sie eigentlich ganz gut den Ball zugepasst, aber es war kein klarer Fortschritt erkennbar. Und das ist so das, was ich mich halt frage, ob David Wagner, der ja doch in seiner Karriere als Trainer sehr defensiv arbeiten konnte, ob der das schaffen kann, eben ein wirkliches Offensivkonzept zu entwickeln. Da bin ich noch sehr unentschlossen, ob er das schafft.
Aber wie soll man das nach 3 Spieltagen wissen?
Das ist
und auch der Kader, dass der jetzt nicht mit 11 neuen Spielern komplett auf links gedreht wird, ist doch auch irgendwie logisch. Also, dass das jetzt eine Saison der kleinen Schritte werden würde bei Schalke,
ja,
die wahrscheinlich eher in ein Tabellenmittelfeld führt, als jetzt ans obere Tabellendrittel oder ins obere Tabellendrittel, das ist ja wahrscheinlich auch das, was zu erwarten ist.
Gut, aber das waren jetzt so Aufwärmtrippelschritte, um diese Metapher nochmal aufzubauen. Also ich fand, das war jetzt, also einen echten Fortschritt habe ich jetzt auch in diesem Spiel nicht erkennen können. Was natürlich, ich fand die Härte eigentlich nicht schlecht.
Ja.
Um auch das mal kurz anzusprechen, muss man auch dazu sagen, aber ich erwarte eigentlich schon von Schalke, egal wie, dass sie entweder den Kader haben, um Richtung oberes Tabellendrittel zu gehen, oder eben die taktische Marschroute. Im Moment fehlt mir beides noch so ein bisschen. Was ich dir aber zugestehen würde, ist, dass das hat man auch, glaube ich, an David Wagners Aussagen nach dem Spiel gemerkt, das Publikum war da, aber es war natürlich auch vollkommen erkennbar, dass die wie viel sind es, 50.000, jetzt seit, glaube ich, Januar auf einen Heimsieg gewartet haben. Natürlich gehen die dann ab. Und er hat es aber schon sehr beschwört auch. Ich glaube, er versucht gerade einfach wieder so eine Aufbruchsstimmung zu kreieren. Ich weiß aber noch nicht, ob da ein Spiel mit 2 Eigentoren und einem Wunderschuss eines Außenverteidigers let's go.
Wir müssen jetzt hier nicht zum Aufbruch blasen für die komplette Saison. Aber mich wundert schon ein bisschen, wie kritisch ihr das beide seht, weil ich finde, dass Schalke, um erstmal die positiven Dinge zu nennen und das dann kurz wieder aufzufangen, man konnte, finde ich, schon beide Pläne, die Schalke hat, schon ganz gut erkennen. Und der eine Plan war eben, wir haben den Ball, wir bauen aus einer Dreierreihe auf, da lässt sich mal Mascarell fallen, aber auch nicht sklavisch immer zwischen die Innenverteidiger, sondern spielt auch mal die linke Position. Fand ich ganz interessant, weil das machen so flexibel eigentlich gar nicht so viele Bundesligisten. Und dann versucht man über die Flügel zu eröffnen, weil da ist meistens dann auch der Raum. Und dann, und das hat halt bei Caligiuri noch besser geklappt als bei Rahman und bei Oczypka, dann rücken die Außenspieler ein und gehen eben in den Halbraum. Und damit hatte Hertha riesige Probleme. Also dieser Pass von Kenny auf Caligiuri, das gab es 3 oder 4 Mal, dass Caligiuri dann mit Tempo in den Halbraum kam, in den Strafraum reingegangen ist. Und dann war es immer gefährlich für Hertha, und die sind unter anderem, weil sie halt auch mit einer Viererkette gespielt haben, dann fehlt dir so ein bisschen, sind die Abstände größer, wo dann auch jemand reinrücken kann. Das hat ganz gut geklappt. Und der Plan B war dann ab der Führung im 4-4-2 auf den Gegner warten, oder 4-4-1-1, ist ja wurscht, also Harit und Burgstaller haben da meistens synchron angelaufen, und dann schaltest du schnell um. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Also gerade die Vorlage zum 2-0 war das dann in der 48., wo Harit den Ball mit der Hacke auf McKennie legt und der dann den Sprint anzieht. Das hat ja wunderbar funktioniert. Und ich finde, das ist bei allem, was man eben sehen kann, wie schrecklich einfach der Fußball von Schalke in der letzten Saison war, so ehrlich muss man einfach sein, da hat halt gar nichts funktioniert, finde ich, dass man da schon Struktur gesehen hat. Und das Aber dazu ist, dass bei all dem, was da gut funktioniert hat, also gerade auch Mascarell, McKennie und Harit, das war eine interessante Dreierreihe, und Mascarell hat mich sehr positiv auch in spielerischer Hinsicht in der Spielauslösung auch überrascht. Aber bei allem, was gut war, ist es auch so, dass Schalke immer noch zu erwischen ist im Aufbauspiel. Also Hertha hatte allein in der ersten Halbzeit 3 Diagonalbälle immer auf Luke Bakio, und immer hat er den Ball nicht sauber verarbeitet, oder einmal war sein Abschluss nicht gut genug, und deswegen ist da Hertha nicht in Führung gegangen. Und das hätte natürlich dem Spiel eine andere Wendung geben können und zeigt so ein bisschen den Entwicklungsstand sowohl von Schalke 04 als auch von Hertha BSC. Du konntest Schalke auch in diesem geordneten Dreieraufbau immer noch über Diagonalbälle auf den Außen erwischen, und da hätte Hertha auch in Führung gehen können, wenn man das besser gemacht hätte. Aber an dem Tag war halt Hertha auch nicht gut genug. Das gehört halt zu dieser Partie dazu.
Ja, aber einem deiner Pluspunkte für Schalke noch mal ganz kurz zu widersprechen. Es hat dann insofern funktioniert, weil die Mannschaft ja in Führung war. Mhm. Und ich komme jetzt noch mal zu diesem Leipzig-Gleichnis vom Anfang der Sendung. Ja. Ich finde, jede Mannschaft sollte in der Lage oder ja irgendwann in der Lage sein, gegen eine andere Mannschaft, egal wie die verteidigt, verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu haben, um die auseinanderzuspielen.
Aber hatten sie das nicht sogar auch gegen die Bayern? Also hast jetzt im Hertha-Spiel halt auch weniger sehen können, weil da mussten sie auch nicht. Und es war halt auch sehr, sehr heiß. Aber zum Beispiel gegen die Bayern, klar, das war am Ende 0-3, Lewandowski in der Form seines Lebens aktuell. Aber da haben sie es doch geschafft. Also diese Handspielsituation, die es da zuhauf im Strafraum gab, die waren ja auch alle rausgespielt. Also sogar der Freistoß, das war ja auch, weil, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ich glaube, Harit ist da ins Dribbling gegangen und Hernandez hat ihn dann gefoult, und so gab es dann diesen Freistoß, den Perisic mit der Hand klärt, und es gibt aber keinen Strafstoß. Und ich fand, dass das Schalke doch da schon auch gegen einen Gegner, der eben schon in Führung war und wo Schalke kommen musste, doch eigentlich ganz okay gemacht hat.
Das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht, und ich gebe dir auch recht, dass sie vermutlich angesichts des Kaders jetzt auch sich inhaltliche Sachen überlegen müssen, wie sie, die du vorhin ja angesprochen hast, wie sie jetzt dann wirklich, wie sie nach vorne kommen wollen. Hm. Denn der Kader an sich und auch die Aufstellung jetzt am Samstag, wenn man sich das Mittelfeld und den Angriff anschaut, dann gibt es meines Erachtens da wird diesen 5, 6 Spielern, gibt es einen kreativen Spieler, das ist Harit.
Ja.
Und von dem sind sie dann tatsächlich auch ein bisschen abhängig oder vielleicht sogar auch sehr, sehr, sehr abhängig. Von den anderen kommt dafür, sind da kreative Momente in der Art jetzt erstmal nicht zu erwarten.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Und ist gleichzeitig.
Also ich will nicht so arg auf diesem Kader-Ding rumreiten, aber.
Du, ist nicht gut.
Ja, ich meine,
aber doch.
irgendwie schon. Und nur einfach sich jetzt andere Ideen zu überlegen mit, dass ich weiß nicht, also ich tue mir da echt schwer in der Beurteilung dieser Mannschaft bisher noch.
Ich meine, die Sample Size oder die Anzahl der möglichen Spielverläufe, die ist halt auch einfach noch sehr gering. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Das macht es halt auch noch schwieriger. Und es kommt noch mit dazu, dass du jetzt in diesem Spiel gegen Hertha halt nicht nur diese Eigentore hast, aber die stehen da so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass Hertha an dem Tag, also wenn du mit denen Kniffe gespielt hättest, hätten die kein einziges Feld ausgespielt, weil bei denen hat halt auch sehr, sehr wenig geklappt. Also Hertha hatte ihrerseits auch einen sehr schlechten Tag und dann ist halt schwierig, da dann quasi dann den Maßstab der Leistung an Schalke anzulegen.
Fällt mir jetzt. Da kann ich jetzt eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Also ich würde zusammenfassen, Schalke stark verbessert, aber halt im Vergleich zur letzten Saison.
Ja, genau. Also der Vergleich ist halt einfach sehr gut. Okay, um noch kurz ein Wort zu Hertha zu sagen, also die Präzision beim Umschalten habe ich schon angesprochen. Ansonsten, was glaube ich Sorge machen könnte, war in der zweiten Halbzeit, dass da vor allem die Abstände zum Teil haarsträubend schlecht waren. Und das ist was eigentlich zu dem Zeitpunkt in der Saison schon da sein sollte. Also sowohl Plattenhardt zu Rekik war manchmal viel zu weit vorne und Rekik hat dann einmal sogar so ein bisschen mit der Hand angedeutet, ey, komm mal bitte her, ich habe gerade keine Anspielstation außer dich, weil die stellen uns ja in der Mitte zu, so wie das ganze Spiel über. Und Klünter mit Lücke Bacchio, da war es dann so, dass Klünter irgendwann nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr nachgeschoben hat und Lücke Bacchio dann immer in 1 gegen 2 Situationen war und das ist dann auch schwierig. Darida stand ein bisschen verloren rum, wenn ich Darida gesehen habe, dann hatte ich immer Hello Darkness, My Old Friend von Simon & Garfunkel so ein bisschen im Ohr, weil der stand so traurig in einem zugestellten Raum neben Mascarell und dachte immer so, gib mir den Ball, ach nee, vielleicht lieber nicht, dann tut's wieder weh und heute gelingt mir eh nichts und
weiß nicht. Jetzt mal eine These von meiner Seite, vielleicht ist wieder die Ibisevic auch irgendwann über seinen Zenit hinaus. Mhm. Habe ich, glaube ich, schon dreimal überwidert, Ibisevic während seiner Karriere gesagt, aber ich glaube, also ich habe ihn im Eröffnungsspiel Bayern live gesehen und fand ihn da schon so, da war irgendwie auch ganz oft irgendwie so einfach ein nörgelnder
Rentner.
Ja, nörgelnder Rentner, der da irgendwie vorne rumgelaufen ist und so ein bisschen, gemerkt hat, Mann, vielleicht ist dann doch irgendwann gut. Aber das kann auch nur mein Eindruck sein aus den ersten 3 Spielen, die halt auch nicht gut liefen für Hertha, muss man so sagen.
Ja, bis jetzt auf den Auftakt gegen Bayern.
Ja, du, der lief viel zu gut, aber vielleicht.
Du bist halt als Stürmer bei Hertha wirklich sehr auf dich alleine gestellt. Das hast du später dann auch bei Selke gesehen, der jetzt bisher auch noch kein Spiel in dieser Saison gemacht hat, was einen irgendwie anerkennend die Augenbrauen heben lässt. Du stehst alleine bei 2 Innenverteidigern, musst die bespielen, musst dich manchmal fallen lassen, um überhaupt anspielbar zu sein und hast eben in der Regel 3 Torschüsse pro Spiel und da sollte halt dann einer von sitzen, weil arg viel mehr wirst du nicht bekommen. Das Offensivspiel bei Hertha, das ist echt noch eine Herausforderung und es wurde so um ein kleines Müh besser, als De Roschon dann reinkam in der zweiten Halbzeit, aber insgesamt war es trotzdem immer noch so, dass Schalke eben nicht mal zur Höchstform auflaufen musste, um da eben die Null zu halten. Und ja, das rundet ja dann vielleicht auch unsere ganze Diskussion auch zur Schwierigkeit der Bewertung der Leistung von Schalke so ein bisschen ab. Gucken wir einfach, wie es weitergeht. Für Schalke geht es jetzt dann nach Paderborn. Das könnte lustig werden und Hertha BSC reist nach Mainz 05. Das war vorhin schon das angesprochene Kellerduell. Wir haben sowohl Platz 1 gegen 2 am nächsten Bundesligaspieltag als auch Platz 17 gegen Platz 18. Solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball. Das wird wieder Sky-Trailer geben. Mann, 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 da können wir uns drauf freuen.
Oh, oh.
Jetzt wird es Zeit, noch über eine weitere Mannschaft zu sprechen, die ihren ersten Sieg feiern konnte. Und wir kommen damit dann auch zum Schwerpunkt dieser Sendung, nämlich zu Werder Bremen, das mit Mut nach vorne spielt und mit Lücken nach hinten. Also so ein bisschen so wie immer. Auch deshalb habe ich das Florian Kohfeldt-Zitat, das noch aus der Saisonbilanz zur letzten Saison stammt, im Intro in diese Sendung mit reingenommen. Selbst eine 2:1 Führung und eine Überzahl ab der 34. Minute entscheiden das Spiel noch nicht für Werder. Am Ende muss Osako noch ein zweites Tor machen, um dann eben auf den Ausgleich von Vargas zu reagieren. Und so kommt es dann zum 3:2 für Werder und die sind jetzt eben auch in der Saison angekommen. Und bevor wir gleich länger über die sprechen, wollen wir aber über die Mannschaft sprechen, die immer noch auf den Bus wartet, der sie zu dieser Saison bringt, nämlich den FC Augsburg.
Oh, der tat weh.
Stefan, du warst ja im Stadion. Wie hat dir denn der FCA gefallen?
Erstaunlich gut, muss ich sagen. Hätte ich so nicht erwartet, also die Ausrichtung hätte ich so nicht erwartet und dass sie das dann auch so umsetzen können, hätte ich auch nicht erwartet. Natürlich war es nach der für mich absolut zweifelhaften gelb-roten Karte ein völlig anderes Spiel und auch so wie abgerissen bei Augsburg, aber dass sie nach den doch schwierigen Spielen gegen Union letzte Woche im Heimspiel und im ersten Spiel in Dortmund, wo sie ja quasi nur verteidigt haben, tief verteidigt haben, dass sie dann jetzt in Bremen vorrücken bis zur Mittellinie und nach vorne verteidigen wollen, echt auf hoch anlaufen wollen und mutig sind, hätte ich in der Art nicht erwartet. Und es wurde ja auch dann nach 5 Minuten zum ersten Mal dann tatsächlich auch bestraft mit dem ersten tiefen Ball, eine 1-gegen-2 Situation an der Mittellinie, also völlig Gaga eigentlich für Bundesliga. Ja. Egal ob auswärts oder zu Hause, sowas passiert halt einfach nicht.
It smelled a little bit like Zorniger, fand ich in der Sekunde.
Ja, wobei, also das war irgendwie so ein umkämpfter Mittelfeldball und dann flippert er zu Füllkrug, glaube ich, war es. Und der kennt die Situation halt sofort, dass nur ein Innenverteidiger noch da ist mit Jedwai, der dann auch noch viel zu langsam ist. Also er konnte dann Osako auch keinen einzigen Meter mehr ablaufen. Das war also ganz eigenartig. Aber da
Osako hatte sogar noch ein bisschen Glück, weil ich fand den zweiten Ballkontakt von ihm gar nicht so gut. Da ist ihm der Ball ein bisschen weit weggegangen. Ich fand, da gab es so ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster, in dem Kubek hätte rauskommen können. Aber
hat er nicht gemacht. Den ersten, ich habe es nur einmal dann in der Wiederholung tatsächlich gesehen, den ersten nimmt er mit links, mit der Sohle legt er sich, der war absolute Sahne. Also den ersten, der über ihn drüber kommt, den stoppt er sich mit der Sohle quasi in den Lauf oder legt sich den in den Lauf, das war brutal. An das, was du jetzt gerade erwähnt hast, kann ich mir ehrlich gesagt, das wäre mir jetzt so nicht aufgefallen, aber den ersten Kontakt, den fand ich Wahnsinn.
Ja, die Mitnahme war super. Vor allem, dass er halt genau im Tempo geblieben ist.
Genau. Also ohne, dass er jetzt ohne einen Wackler sonst irgendwas. Also, ne? Und deswegen, vielleicht auch deswegen, konnte ihn Jedwai halt auch nicht mehr einholen, der schließlich ohne Ball unterwegs war. Na egal, also Augsburg erstaunlich mutig, erstaunlich offensiv, erstaunlich viel Fußball vor allen Dingen. Also die letzten Spiele, die Spiele davor haben sie ja viel die Linie entlang den Ball geschlagen oder das klassische Augsburg-Spiel mit Bayer Ball geben im Dreieraufbau und der sucht dann einen von den hohen Außenverteidigern, der rumpelt die Linie entlang und flankt dann, haben sie fast gar nicht gemacht. Die haben wirklich versucht, Fußball zu spielen und das fand ich ganz gut. Also wenn sie das beibehalten können und besser werden und vor allen Dingen diese Abstimmungsprobleme, man muss auch dazu sagen, jetzt mit dem neuen Spieler oder mit 3 neuen Spielern in der Innenverteidigung heute angefangen, die zur letzten Saison noch gar nicht da waren. Das war natürlich auch schwierig und dann die Umstellerei nach der roten Karte und dann in der Halbzeit wieder einen neuen Innenverteidiger mit Suchi, immer wieder neue Abwehrpartner in der letzten Linie und so, das ist natürlich alles schwierig. Aber wenn sie das noch ein bisschen, wenn sie das noch abstellen können und jetzt haben sie auch 2 Wochen Zeit dafür, dann hat es schon besser ausgesehen als das, was man die ersten 2 Spieltage sehen konnte. Zumal sie ja wirklich bis zur letzten Minute, darf man ja nicht vergessen, bis zur letzten Minute tatsächlich noch eine veritable Chance hatten, da noch einen Punkt mitzunehmen.
Und das eben in Unterzahl, also über eine Stunde in Unterzahl, 12 Abschlüsse und 6 Torschüsse herausgearbeitet. Und Felix hat schon gejubelt, als du die Berechtigung der gelb-roten Karte angezweifelt hast für Lichtsteiner. War schon, also man soll ja Spiele nicht mehr auf einzelne Situationen reduzieren, aber ist ja klar, wenn da eine Mannschaft dann eine Stunde in Unterzahl spielt, ist es eine wichtige. Dafür war die 2. gelbe Karte vielleicht ein bisschen zu schnell gezogen, oder wie meinst du?
Ich habe etwas getan, was ich selten tue. Ich habe Max während eines Spiels eine Nachricht geschrieben, weil ich störe ihn normalerweise nicht. Aber
ich habe es natürlich auch erst in der Halbzeit gelesen.
Da musste ich kurz einmal musste mich mal kurz echauffieren per WhatsApp, weil ich finde, das war eine Frechheit. Also allein die erste David-Karte ist eine Frechheit, weil wenn du dir anschaust, Augsburg bekommt einen Einwurf, Davy Klaassen geht hin, nimmt den Ball und Lichtsteiner nimmt einfach nur den Ball weg von Klaassen, der einwerfen will, weil er rechtmäßig den Ball hat und dafür gibt es dann gelb. Ich meine, du kannst ja nicht im Außenverteidiger eine frühe gelbe Karte, das verändert das verändert schon
aber
mal.
Hat er nicht noch vorher jemand anderen weggeschubst? Also ja,
nee, aber nicht
er hat Klaassen den Ball genommen. Klaassen ist auch so gefallen, als wäre er gerade.
Ich habe gerade nochmal nachgedacht, es war Sören Storchs erstes Bundesligaspiel, wenn ich richtig informiert bin. Müsste ich jetzt, also stand zumindest Quelle Transfermarkt.de, um das mal publik zu machen. Aber ich fand einfach, es war unheimlich unsouverän gehandelt, diese Situation, weil du musst dir der Verantwortung bewusst sein, die du hast, wenn du dem Außenverteidiger eine frühe gelbe Karte gibst, dann verändert allein das schon mal die Dynamik des Spiels. Und wenn du ihm dann für die nächste, nicht mal klare Situation noch eine gelbe Karte kriegst, dann entscheidest du damit das Spiel als Schiedsrichter in gewisser Weise. Und das fand ich schon fatal. Ich möchte auch gar nicht irgendwie auf den Videoschiedsrichter einnehmen, weil der hat nun mal, dem sind dann nun mal die Hände gebunden, aber das war, was wird aus meiner Sicht einfach jetzt ganz so aus der Perspektive spreche ich selten, aber aus Fußballfan-Perspektive fand ich es einfach Blödsinn, weil ich mir einfach aufgeregt habe darüber, dass die Dynamik des Spiels damit verändert wird, weil bis dahin war es sehr ausgeglichen, sehr gut anzusehen und damit war halt irgendwie klar, okay, wenn Bremen jetzt nicht, was sie dann in gewisser Weise ironischerweise gemacht haben, aber nicht weiterhin viel zulässt, werden sie dieses Spiel gewinnen. Ja? Und das finde ich dann einfach immer, das ärgert mich persönlich einfach immer sehr und das habe ich darüber aufgeregt. Aber
Sören Storchs hat sein erstes Saisonspiel gepfiffen. Insgesamt hat er schon 21 Erstligaspiele gepfiffen, hat debütiert vor 2 Jahren.
Guter Mann. aber heute einfach finde ich sehr, sehr unsouverän in seinem Handling von diesen 2 Situationen, wo man einfach mit dem Spieler auch noch sprechen kann. Du kannst mit dem Lichtsteiner auch für die 2. Aktion einfach sagen, okay, eine noch, dann bist du runter. Ja? Und dann kann Schmidt immer noch reagieren, kann in der Halbzeit wechseln oder was auch immer. Aber in der Form fand ich es einfach schon sehr, sehr hart. Vor allem, weil Stefan Lichtsteiner, und das wollte ich nochmal kurz betonen, eigentlich wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und definitiv ein Stabilisator in dieser Augsburger Defensive ist. So wie ich ihn sehe in seinen ersten 2 Einsätzen.
Hm.
Und das, ja, wie Stefan gerade schon richtig gesagt hat, diese Ruschiererei in der Augsburger Defensive, die sich einfach noch nicht ganz gefunden hat, personell, glaube ich, da gibt es noch nicht wirklich diese Viererkette.
Fehlt ja auch noch Joveleo.
Genau, der fehlt absolut, der fehlt aus meiner Sicht ziemlich hinten und vorne. Also, vor allem
hinten, ja.
Entschuldigt bitte. Ja. Aber ja, das also, macht es natürlich dann noch schwieriger.
Augsburg, bemerkenswertes Spiel gemacht, dafür, dass man in Unterzahl war, dafür, dass man eben jetzt unter anderem auch mit Udokai gespielt hat, der jetzt neu dazugekommen ist unter der Woche, also viel, viel Veränderung beim FCA. Und dann auf der anderen Seite, Stefan, eben Werder Bremen. Die haben jetzt ihr erstes Spiel gewonnen, sind damit in der Saison angekommen. Das haben beide Trainer genauso formuliert auf der PK danach, sowohl Martin Schmidt als auch Florian Kohfeldt. Was würdest du denn jetzt aus diesem Auftritt machen, der ja vielleicht gar nicht der beste war von diesen ersten 3 Ligaspielen?
Ja, also in der Gesamtheit betrachtet vielleicht, ja, schwierig. Also phasenweise war es schon der Beste, finde ich, weil noch ein anderer Spielfluss da war und weil die Mannschaft gezeigt hat, dass sie das jetzt bitte in Anführungszeichen gedacht mehr kann, als immer nur durch die Mitte anzugreifen. Was letztes Jahr ja einfach gesetzt war oder meinetwegen noch Mitte plus 2x Halbraum. Was letztes Jahr quasi gesetzt war, diese Angriffsroute oder Strategie. Und von der sie sich jetzt diese Saison und auch in Zukunft so ein bisschen, also nicht lösen wollen, aber zumindest 1 oder 2 Alternativpläne basteln wollen, um einfach den Gegner permanent über alle Wege zum Tor vor Aufgaben zu stellen. Das konnte man heute dann gerade in der deutlich schwächeren 2. Halbzeit, der 1. Halbzeit fand ich gut von Werder.
Mhm.
2. Halbzeit war phasenweise nicht gut, aber dann konnte man sehen, dass sie vielleicht auch wieder, weil sie gesehen haben, okay, durch die Mitte geht es nicht so, wie wir das eigentlich vorhaben, dass sie dann gesagt haben, okay, jetzt kommt der Plan B oder C oder D, wie auch immer. Jetzt wird über die Flügel Druck gemacht und jetzt wird, Achtung, geflankt.
Ja.
Und genau das ist ja, genau das ist dann auch passiert. Selbst ein Spieler wie Marco Friedl, der jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er besonders offensivfreudig wäre, weil er einfach positionsfremd eingesetzt wird. Meines Erachtens, es heißt zwar immer, der ist, ja klar, der ist Innenverteidiger und der kann aber auch auf der linken Außenverteidigerseite Position spielen. Das kann erstmal jeder, aber ob er es gut kann, ist eine ganz andere Frage. Und wenn man das dann sieht, was man gewohnt ist bei Werder auf der Position mit Ludwig Augustinsson und was Friedl dann nach vorne bringen kann, dann ist da schon noch ein gehöriger Abstand dazwischen. Aber selbst Marco Friedl hat dann heute wirklich gut angeschoben über die Seite und hat dann letztlich tatsächlich zwar 3 oder 4 Mal den Ball hinters Tor geflankt, aber die entscheidende Flanke kam halt dann wirklich auch von ihm.
Ja. Also auf Osako zum 3:2 war das.
Auf dann. Osako zum 3:2, genau. Auch ein anderes Stilmittel, ein Werder untypisches Stilmittel, das jetzt meines Erachtens aber auch öfter mal dann zur Anwendung kommen wird, gerade solange noch die Personalsituation ja noch so angespannt ist. Also muss man sich ja auch mal vor Augen führen, die hatten heute noch 3 gestandene Bundesligaspieler auf der Bank hocken. Mhm. Es war quasi klar, wer eingewechselt wird, vor dem Spiel schon, wenn gewechselt wird. Alles andere wären totale Notwechsel gewesen und man darf ja mittlerweile 20 Leute auf den Spielberichtsbogen schreiben und Werder hat es heute zu 17 gebracht, also sogar noch weniger als bei den normalen 18er Kadern, die man gewohnt war jahrelang. Das zeigt, glaube ich, das Ausmaß an Verletzungssorgen momentan schon sehr deutlich und insofern muss man dann gucken, wie sie dann die Tore auch rausgespielt haben heute und 2, 3 oder 4, 5 andere Situationen, dann ist das schon sehr planvoller Fußball.
Ja.
Immer noch. Mit dem Ball. Also in die andere Richtung passieren manchmal immer noch Sachen, wo man denkt, das darf jetzt eigentlich genauso wenig sein wie ein 1:2 Konter nach 5 Minuten für den FC Augsburg. Quasi genau dasselbe Tor hat Werder dann auch kassiert, 60 oder 70 Sekunden nach Wiederanpfiff, wo halt keiner da ist, wo die in 2-1-Konter spielen und du dir denkst, im Moment, ihr seid 2-1, es ist gerade angepfiffen worden, ihr seid ein Spieler mehr auf dem Platz, könnt das Spiel von vorne weg jetzt runterspielen, irgendwann das dritte Tor machen, Ende aus und dann laufen die da an Konter und dann denkst du auch, ja, was ist denn jetzt los?
Ja, also die Tordifferenz ist schon wieder typisch. Werder 6 Tore erzielt, 8 kassiert. Also das kennt man ja und das gehört ja auch zur Philosophie dazu. Aber weil du es jetzt schon angesprochen hast, die vielen Ausfälle. Also einmal Jojo Eggestein, der gesperrt war, gelb-rot, deswegen nicht spielen konnte. Aber dann eben Belkovic, Toprak, Langkamp, Augustinsson, Bark, Frede Möwald, Raschica und Bartels. Also letztere ja schon ewig, aber alle verletzt, zum Teil mit Muskelverletzungen, das sind Toprak, das sind Langkamp, das ist Raschica zum Beispiel, zum Teil aber auch so unschöne Dinge wie eben Sachen am Knie, wie eben Augustinsson, Bargfrede und dann eben auch Finn Bartels, der ja letzte Saison auch schon fast komplett verpasst hat. Wie dramatisch ist denn die Situation bei Werder? Man hat jetzt nochmal nachgelegt, also zum einen hat man Toprak geholt, der hat sich jetzt gleich verletzt, zum anderen hat jetzt hier auch Michael Lang gespielt, der vom Borussia Mönchengladbach gekommen ist. Selassie musste in die Innenverteidigung reinrücken, das verändert natürlich auch nochmal ein bisschen was, aber glaubst du, dass das jetzt ein Thema ist, was Werder jetzt auch noch die nächsten Wochen begleiten wird?
Naja, also wie angespannt die Situation ist, konnte man erstens an der Bank heute sehen und zweitens an dem Umstand, dass mit Lang jetzt ein Spieler wirklich, also rechtzeitiger konnte er gar nicht mehr zur Mannschaft stoßen als jetzt, 2 Tage vor diesem Spiel, glaube ich, 2-mal mit der Mannschaft trainiert jetzt noch. Das Glück, Werder hatte tatsächlich das Glück, dass dieser, also meines Erachtens, dass dieser Spieler aus einer Mannschaft kommt, die quasi baugleich zu dem gespielt hat letztes Jahr, wie Werder spielt und mit diesem Hacking-Fußball, das war wie eine Art Blaupause für das Werder-Spiel. Der hat quasi gewusst, was auf ihn zukommt, auf dieser Position, in dieser Mannschaft, wie so ein Ablauf ist und so weiter. Sonst hättest du den ja wahrscheinlich gar nicht spielen lassen können. Und das wiederum hätte dann natürlich zur Folge gehabt, dass dann Maximilian Eggestein nicht im Mittelfeld spielen kann, sondern tatsächlich rechter Verteidiger spielt. Und das, Also,
das haben wir ja auch schon gegen Hoffenheim gesehen.
Friedl positionsfremd, du hast Gebre Selassie positionsfremd, du hättest Eggestein auf einer anderen Position gehabt, das sind 3 Spieler von 4 in der Innenverteidigung. Dann ist Sahin nach 20 Minuten nach dem Zweikampf liegen geblieben,
ja,
hat sich das nie gehalten, haben alle schon gedacht, ja, um Himmels Willen, was ist denn jetzt los? Was passiert denn jetzt, wenn der jetzt auch noch ausfällt? Also so ist es tatsächlich momentan, dass es sehr, sehr, sehr angespannt ist und ich glaube für von den 18 Mannschaften in der Bundesliga kommen 2 Wochen Pause jetzt für Werder am gelegensten, weil dann vielleicht 1, 2, 3 Spieler wieder zur Mannschaft zurückstoßen und dann hoffentlich, aus Werders Sicht zumindest, hoffentlich spielfit sind für das Spiel gegen Union in 2 Wochen. Also ist schon sehr angespannt. Und Stand jetzt ist ja, dass zumindest die Sache mit Bentaleb sich nicht realisieren lässt, wenn man denn den Aussagen der Beteiligten Glauben schenken mag. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig bei sowas, ob das nicht jetzt einfach nur das übliche Geplänkel ist auf den letzten Metern. Ja, also schon, finde ich schon, dass es sehr schwierig ist. Insofern ist die Art des Fußballs, den sie spielen, schon immer noch bemerkenswert.
Und wie würdest du jetzt die ganze Situation vor Ort einschätzen? Also es war jetzt schon ein bisschen rumorig, um es mal so zu formulieren, so zumindest von außen betrachtet hier aus dem Süden, dass man eben dieses Spiel in Hoffenheim, also erstmal der Auftakt gegen Düsseldorf, gutes Spiel gemacht, aber dennoch deutlich verloren. Und dann eben in Hoffenheim, das war so eine völlig, also ehrlich gesagt, so eine typische Werder-Niederlage, nämlich so völlig unnötig, mal so schläfrig auf einmal bei 2 Situationen und dann verlierst du ein Spiel, in dem du eigentlich die ganze Zeit einen Fuß in der Tür hattest. Jetzt eben dieser Sieg, der natürlich aus ganz, ganz vielen Gründen, unter anderem wegen den beiden Auftaktniederlagen, so wichtig war. Hast du da die Bedenken, dass die Stimmung auch kippen könnte in Bremen oder sehen das eigentlich alle, dass halt einfach die Lage so angespannt ist, dass man sehr froh sein muss, wenn man so ein Spiel wie jetzt gegen Augsburg auf den Platz bekommt?
Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, da gehören viele Facetten dazu. Erstens natürlich das selbstgesteckte Ziel, internationaler Fußball zum Ende, also als Saisonziel auszugeben. Das steht einfach, das steht da. Es war auch klar, dass sie es eigentlich nicht mehr revidieren können, wenn es schon mal gesetzt war. Das steht jetzt aber halt erstmal über allem. Dann kommt der Start dazu mit 2 Spielen, die eigentlich ordentlich waren, bis gut waren, aber 0 Punkte. Was tatsächlich schwierig war und was, glaube ich, Florian Kohfeldt auch unfassbar genervt hat, war, dass die Mannschaft in bestimmten Momenten der Spiele in Muster zurückgefallen ist, die eigentlich schon ad acta gelegt waren. Also gegen Düsseldorf war es so, dass sie gleich nach der Halbzeit einen Ausgleich erzielen und dass man eigentlich jetzt so gedacht hätte, so und jetzt ganz ruhig weiterspielen. Wir schießen irgendwann das 2. Tor und gewinnen das Spiel. Den Gegner jetzt einfach mal ein bisschen mit diesem Gegentor, das Gegentor auf den Gegner wirken lassen, den einfach mal ein bisschen nachdenken lassen. So, und was passiert? 5 Minuten oder 10 Minuten später klingelt es 2-mal nacheinander bei denen. Also völlig unnötig verlorenes Spiel. In Hoffenheim genauso. Kommen da zurück. Entschuldigung, führen erstmal. Kriegen dann Standards nicht verteidigt. Mittlerweile wird es heute zum ersten Mal, am Sonntag zum ersten Mal kein Standardgegentor. Aber auch eine Sache, die eigentlich schon geregelt schien, die Standards besser zu verteidigen, fällt dann auf sie zurück, dann holt sich der Eggestein eine, wie ich finde, obwohl ihn Kohfeldt danach in Schutz genommen hat, vermeidbare gelb-rote Karte ab und du schaust dieses Spiel an und denkst, jetzt stellen die sich schon wieder so unclever an. Und das war eigentlich im Großteil der letzten Saison gar nicht mehr der Fall, oder selten der Fall, dass sie dann nicht schlau genug waren, ein Spiel einfach so auf sich selber mal wirken zu lassen und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also dass sie dann, das schien eigentlich schon hinter der Mannschaft, dass sie so ein Spiel, Kohfeldt sagt immer, so ein Spiel fühlen, das hört sich immer so ein bisschen ESO-mäßig abstrakt an, aber so ist es eigentlich, einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was jetzt die richtige Entscheidung ist. die die Mannschaft dann treffen muss. Und das hat sie die ersten Spiele nicht gut gemacht.
Ja.
Und heute war ein bisschen, ja, also die rote Karte, da bleibe ich dabei, die darf man in der Art nicht geben. Für einen Spieler, der im Prinzip kein Foulspiel macht, also klar war das zweite ein Foulspiel, aber das haben wir ja vorhin schon mal diskutiert. Da ist jetzt auch das, was die letzten zwei Spiele nicht so für Werder gelaufen ist, heute vielleicht in die andere Richtung gelaufen ist, muss man auch so sehen. Aber heute das Spiel zu gewinnen war wirklich essentiell wichtig für die. Man konnte es vorm Spiel nochmal, wurde es sogar nochmal im Stadion durchgesagt, dass sich der Trainer explizit wünscht, dass die Zuschauer dabei sind bei diesem Spiel, weil es einfach so wichtig ist, das Spiel zu gewinnen. Auch natürlich angesichts der Tatsache, jetzt ist dann zwei Wochen Pause und dann ist dann zwei Wochen Feuer unterm Dach, wenn es nicht schon wieder nicht gewonnen wird, gegen eine Mannschaft, die man eigentlich eher in unteren Tabellen Drittel erwartet am Ende der Saison. Und wenn sie jetzt dann in Anführungszeichen den letzten leichteren Gegner der ersten vier mit Union vor der Brust haben und danach geht es, glaube ich, gegen Leverkusen, Dortmund und Leipzig, wenn mich nicht alles täuscht. Also da rappelt es halt dann richtig.
Frankfurt, genau. Und dann
ja, kommt. Und dann stehst du, wenn es dumm läuft, mit 5 Punkten nach 6 Spielen da. Mhm. Und dann ist richtig Dampf im Kessel. Und deswegen war das klar, dass es heute einfach ein absolutes Muss-Gewinnen-Spiel war. Und dementsprechend war die Stimmung auch angespannt. Kohfeldt war richtig, also immer so ein bisschen hibbelig, aber heute war er ganz besonders hibbelig und man konnte es ihm halt auch ansehen, dass er einfach heilfroh war, dass sie dann irgendwie das Spiel noch über die Zeit geschaukelt haben, weil am Schluss die letzten 10 Minuten waren katastrophal von Werder. Ja. Wirklich katastrophal, mit dem Spieler mehr sich dermaßen hinten eindrängen zu lassen und wirklich Angst davor zu haben, jetzt noch ein Gegentor zu kassieren. Das war ganz finster und da, also wenn da das 3-3 noch fällt, da bei dem Pfostenschuss vom Niederlechner, dann ist ganz aus, weil dann kippt es tatsächlich.
Vor allem da waren es auch alle Situationen. Also dieser Pfostenschutz, das war nach einem Einwurf, dann hatte man noch einen Schuss von Richter, der hat einfach nur ein Dribbling gewonnen und ist dann zum Strafraum gezogen, hat direkt abgezogen. Du hattest eine Flanke von Pedersen, die Niederlechner nicht mehr drücken konnte und du hattest noch einen Freistoß, den Max direkt aufs Tor gebracht hat, den dann Pavlenka gehalten hat. Also sprich, in allen Bereichen, wie man ein gegnerisches Tor attackieren kann, war da was mit dabei und das zeigte dafür, das waren irgendwie dann nicht so Einzelsituationen, sondern Werder war einfach verunsichert und Augsburg gleichzeitig hat da Lunte gerochen und das haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass das auch bemerkenswert war. Aber weil du jetzt angesprochen hast, dass das, was Werder fehlt, nochmal ein bisschen dieses ist, ein Spiel zu führen und manchmal eben auch im Rhythmus, den Spielrhythmus anzunehmen und nicht mehr den eigenen Rhythmus dem Spiel auf diktieren zu wollen. Wer im Kader könnte denn jemand sein, der das der Mannschaft mitgibt? Weil das alle 11 oder alle 10 auf dem Feld, Pavlenka ist da vielleicht nicht ganz so wichtig, gleich spüren, das kann ja bei so einer zusammengewürfelten Mannschaft wie jetzt mit der verletzten Situation sowieso nicht der Fall sein. Aber da bräuchte es doch fast eine Achse aus Spielern, die da dann auch so ein bisschen als verlängerter Arm des Trainers agieren könnten. Da würde mir jetzt... Ja. Gibt's die schon so? Also Sahin hätte ich jetzt dazu genannt und ja, vielleicht noch?
Moisander, Sahin und Pizza.
Okay, aber Pizarro spielt er nicht, also außer 10 Minuten.
Ja, der spielt nicht von Anfang an, aber der spielt eigentlich in jedem Spiel wird er eingewechselt. Entschuldigung, der wird im Prinzip immer eingewechselt, wenn es sich ausgeht. Und gerade jetzt, wenn nur, wie gesagt, nur 3 Bundesliga-Spieler. Und wer möchte ein noch gestandener Bundesligaspieler sein als Claudio Pizarro? Wenn da nur 3 auf der Bank sitzen, ist doch klar, dass der eingewechselt wird. Also, aber der war jetzt auch die Woche quasi nur krank und das hat man heute auch gesehen. Mhm. Abgesehen davon. Aber die Spieler an sich wären ja da. Ist ja nicht so, dass das jetzt eine Teenie-Truppe wäre. Ganz im Gegenteil. Die sind da doch recht alt im Altersdurchschnitt und sind eigentlich schon auch genügend gestandene Spieler dabei, von denen man dann auch erwarten sollte, dass sie das hinkriegen. Aber
vielleicht also auch Davy Klaassen, ist das jemand, von dem man da noch ein bisschen mehr jetzt erwarten könnte in der Saison. Ich meine, sind jetzt erst 3 Spiele, aber ich hatte mir irgendwie erhofft, dass die Schwächephase, die es in der letzten Saison bei ihm gab, auch ein bisschen damit zu tun hatte mit eben der Wechselhistorie und war dann eben einfach die dritte Liga in 3 Jahren, auf die man sich einstellen musste und dann hast du halt mal so einen Durchhänger. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, der macht in der Saison den nächsten Schritt und wird so ein richtiger Fixpunkt in der Offensive. Nicht ganz so, wie es Kruse war. Man muss auch nicht immer bei allem mit Kruse argumentieren bei Werder, aber halt so vom Gefühl her, dass eben die Spieler auch wissen, also dass ein Schahin weiß, ich habe den Ball, ich habe mich fallen lassen zwischen die Innenverteidiger. Jetzt gucke ich als erstes mal, wo der Davy sich rumtreibt und dann vielleicht noch der Julia. Und einer von beiden, das sind quasi meine Targets A und B. Und ansonsten gucke ich halt, was sonst noch so frei ist.
Ja, aber das, ja, ja und nein. Also ich würde es nicht an Einzelspielern festmachen, auch nicht an Klaassen, der letztes Jahr übrigens seine Schwächephase eher deswegen hatte, weil er davor ein Jahr lang quasi kein einziges Spiel gemacht hat beim FC Everton und dann irgendwann in so ein Loch gefallen ist. Sondern sie wollen ja tatsächlich auch nicht mehr diese totale Fixierung auf ein oder zwei Spieler haben, sondern natürlich spielen sie oft Osako an, der halt auch ein Bombenfußballer ist, muss man halt einfach mal so sagen, der ist halt brutal, der Typ. Und jetzt kommt es halt so richtig raus, letztes Jahr war er dann verletzt und hat dann auf 20 verschiedenen Verbandsturnieren noch mitgespielt und weiß der Geier, was der da alles gemacht hat. Und jetzt kommt halt so richtig durch, wie der in der Mitte vom Spiel, wie der funktionieren kann. Aber sie haben ja, habe ich ja vorhin schon angedeutet, sie suchen sich ja alternative Wege zum Tor und da gehört auch dann Füllkrug mit dazu, der jetzt einfach immer da ist, in der Mitte, im Zentrum. Du kannst halt jetzt auch flanken, das wäre ja letztes Jahr gar nicht möglich gewesen, war ja gar keiner da, der den Ball dann irgendwie wegmachen konnte. Der sich aber dann auch mal jetzt so neben Osako dann wieder fallen lässt und da anspielbar sein mag und so weiter. Also das ist gar nicht der Punkt, aber so beim jetzt habe ich gerade eben gesagt, man soll nicht so auf Einzelspieler gehen, aber so ein bisschen, ja, muss ich jetzt tatsächlich, man merkt halt, Maxi Eggestein schon, finde ich schon an, dass er eine für ihn ungewohnte Sommerpause hatte. Wobei das Wort Pause in dem Fall ein bisschen deplatziert ist, weil ihm dieses U21-Turnier, glaube ich, schon noch in den Beinen hängt und im Kopf wahrscheinlich auch. Also der macht Sachen, die da denkt er nach, man merkt das auch. Also dem kannst du ihm echt beim Denken zuschauen. Da hätte er letztes Jahr einfach den Ball genommen aus 20 Meter, hätte ihn zumindest mal aufs Tor geschossen und heute, da legt er von rechts auf links, obwohl er frei aufs Tor schießen kann und spielt dann nochmal ab. Also völlig komische Entscheidungen, die er da so trifft und irgendwie so für mich wirkt er auch nicht so spritzig, wie er eigentlich sein sollte und wie er auch schon mal war. Ein bisschen für ihn im Speziellen und für die Mannschaft halt einfach ein holpriger Start jetzt. Mit einem unfassbar wichtigen Erfolgserlebnis jetzt. Zu wissen, dass es funktioniert und dass jetzt zumindest mal für 2 Wochen einigermaßen Ruhe ist, um dann wirklich mit den dann zurückkehrenden Spielern sich vorzubereiten auf das, was da kommt, weil es wird schwer genug werden.
Ja. Einigermaßen Ruhe wäre auch so das Stichwort für den letzten Aspekt, den ich gerne noch mit dir besprochen hätte. Wenn ich mir jetzt einfach mal angucke, wie Werder Bremen aufgestellt ist, dann sehe ich da eben Florian Kohfeldt als Trainer, ich sehe Tim Borowski als Co-Trainer, ich sehe Christian Fander als Torwarttrainer, wir haben dann natürlich Frank Baumann, wir haben Marco Bode, wir haben sogar Thomas Schaaf ist jetzt wieder zurück als technischer Direktor, also sprich sehr viel Werder-Harmonie, Werder-Familie. Im Guten wie im Schlechten trifft sich da in diesem Mitarbeiterstab. Natürlich nicht ausschließlich, aber viele der entscheidenden Personen sind eben Leute, die sowohl Verein und Umfeld schon sehr lange kennen. Ist denn Raum bei Bremen für externe Impulse oder ist das immer das eigene Süppchen, was man da kocht? Was jetzt nicht nur negativ gemeint sein muss.
Tja, das ist eine der großen Fragen, die den Verein bewegen schon seit, also es ist jetzt nichts Neues, sondern es geht ja gefühlt seit 15, 20 Jahren, oder 20 nicht, ja doch, eigentlich schon, seit auf jeden Fall seit Jahren so, dass der Vorwurf immer im Raum steht, dass sie quasi immer im eigenen Saft schmoren, immer ja, sehr schroff formuliert so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchführen, um die Schäfchen wieder in den eigenen Stall zu holen. Das kann man vielleicht so sehen. Auf der anderen Seite stimmt's auch nicht jedes Mal. Also der Trainer von der zweiten Mannschaft war vorher schon kein klassischer Werder, in Anführungszeichen Werder-Kopf, ist es jetzt auch nicht. Aber du hast schon recht, also die Identifikation mit dem Verein ist schon, glaube ich, anders als bei anderen Vereinen. Und dieses auf einer Wellenlänge funktionieren wollen, dieses Harmoniegefühl ist, glaube ich, auch ein anderes. Ob das jetzt immer nur gut ist, das bezweifle ich mal. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie mit aller spätestens mit Florian Kohfeldt und meines Erachtens gibt es keine andere Position in einem Verein, die so wichtig ist wie die des Trainers. Das ist meine Meinung, also meine persönliche Meinung, dass sie mit dem tatsächlich auch einen internen, recht streitbaren Geist gefunden haben, der sich nicht davor scheut, Dinge klipp und klar anzusprechen, wenn sie scheiße sind, obwohl sie schon seit 10 Jahren so sind, wie sie sind und 20 Leute davor vielleicht gesagt haben, ja, mei, ist jetzt halt so, war schon immer so, lass mal so. Macht er halt nicht. Also da gibt es so viele so Kleinigkeiten, wo du dir sagst, ja, da hat er jetzt schon recht mit dem und das wird man jetzt ihm in seiner Kompetenz als Fußballlehrer vielleicht erstmal gar nicht zuordnen. Aber wenn der sich jetzt zum Beispiel um irgendwelche architektonisch Baumaßnahmen fürs vom NLZ oder vom Kabinentrakt einsetzt, beziehungsweise die Sachen moniert, die da halt aus seiner Warte einfach nicht gut gelöst sind, dann denkt man sich im ersten Reflex erstmal, ja, ist ja jetzt nicht dein Job, was da gibt ja 1000 andere Sachen, um die du dich kümmern solltest. Aber diese ganzheitliche Sicht auf die Dinge, die bringt er einfach mit. Und das tut dem Verein, glaube ich, unglaublich gut. Und mit Frank Baumann hat er einfach so einen Mitstreiter an seiner Seite, der anders ist als er, also viel weniger impulsiv. Aber die inhaltlich, glaube ich, schon in eine Richtung marschieren. Und das ist schon mal ein Gut, das andere Vereine von sich, glaube ich, das andere Vereine in der Art nicht haben. Also ich sehe das manchmal genauso wie du oder wie deine These oder Fragestellung formuliert war, dass es nicht immer gut ist und dass man gerne auch mal von außen Sachen zulassen sollte. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es dabei, weil man darf ja auch nicht vergessen, wo die aus den letzten 3-4 Jahren hergekommen sind.
Ja, klar. Und man muss halt auch sehen, wie es manchmal funktioniert hat, wenn von außen. Also Thomas Eichin ist ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ohne dass ich jetzt das Kapitel nochmal komplett aufmachen will. Aber da hat man ja vielleicht auch gesehen, wo dann eben manchmal auch Reibungspunkte sind, die total untypisch für Werder sind. Auch in der Kommunikation nach außen hat man das gemerkt, dass da eben jemand zum Beispiel reinkam, der anders getickt hat als Werder. Ich hatte eben nur diesen Gedanken manchmal, weil ich mir auch nochmal verdeutlicht habe, wie quasi jetzt so die Trainerentwicklung war, eben von Skripnik über Nuri hin zu Kohfeldt und dass eben viele Dinge, die sich bei Werder verändert haben, auch von der Herangehensweise, wie man Fußball spielt, das ist erstmal alles, was mich interessiert, der Rest ist mir erstmal nicht so wichtig, aber die Art und Weise, wie man Fußball spielt, das hat sich eben wesentlich mit Kohfeldt verändert und das, weil du jetzt eben auch vorhin gesagt hast, man entwickelt sich jetzt weiter, das ist zum Beispiel was, das hat mir bei Nuri und bei Skripnik immer gefehlt, da gab es etwas, das wurde etabliert, das hat dann auch über einen Zeitraum funktioniert und dann blieb es aber dabei. Und das zeigt ja so ein bisschen, wenn man eben als ein so aufgestellter Verein wie Werder sich weiterentwickeln möchte, dann brauchst du jemanden, der das quasi von innen heraus macht. Und dann hast du jetzt vielleicht dann eben mit Kohfeldt einen Trainer, der eben in dieser Hinsicht eine andere Qualität hat als seine Vorgänger und wo das dann vielleicht auch ein bisschen weniger schlimm ist, wenn ansonsten alles sehr harmonisch und sehr auf wenig Widerspruch hin getrimmt ist.
Das ist der entscheidende Punkt, ist einfach, dass er eine andere Qualität mitbringt als seine Vorgänger. Die kamen ja auch von innen. Das waren ja auch, die haben ja dreimal nacheinander U23-Trainer zum Cheftrainer der Lizenzspielermannschaft gemacht. Und beim dritten Mal haben wir ja alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sich gedacht, ja Moment, jetzt machen sie das nochmal. Lernen sie es denn nie. Aber es hat halt funktioniert, weil er halt einfach nicht nur ein guter Trainer ist, sondern ein brutal guter Mediator und jemand, der Leute, glaube ich, zusammenbringen kann und überzeugen kann von der Sache, die er sich so vorstellt. Hm.
Gut. Und wie es mit der Ruhe bestellt ist bei Werder, das werden wir jetzt dann eben sehen. Wenn es jetzt dann weitergeht, eben erst zum Auswärtsspiel zum 1. FC Union Berlin und dann zu Hause gegen Rasenballsport in Dortmund, in Frankfurt, zu Hause gegen Hertha und dann in Leverkusen. Das sind jetzt die nächsten 6 Partien von Werder Bremen und der FC Augsburg, über den wir am Anfang dieses Segments ja auch kurz gesprochen haben. Wird jetzt dann Eintracht Frankfurt empfangen und versuchen, mehr als dieses eine Pünktchen zu sammeln, das man bisher in dieser Saison erspielen konnte. Vor uns liegt jetzt eine ganz besondere Aufgabe, denn aufgrund der Umstände, dass du, Stefan, im Stadion warst bei Werder gegen Augsburg und dass du, Felix, sehr spontan zugesagt hast für den Rasenfunk, weil wir da eine kleine Gästekonstellation hatten, bin ich der Einzige, der das nächste Spiel vollständig mitverfolgen konnte, nämlich Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, ich setze mal zu einem Monolog an. Und
ich fand's voll. Ich fand's super.
Verrenn dich jetzt nicht.
Es wurden Tore geschossen.
Liebe, es wurden Tore geschossen. Ja, magst du mir noch was über die Entstehung der Tore vielleicht erzählen?
Bastos war beteiligt. Ja. Ein Transfer.
Bastos war beteiligt. Also, ich habe jetzt damit eingeleitet.
Vielleicht können wir einfach mal die Fragen stellen. Was ist denn passiert?
Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Also erstmal sind 2 Dinge parallel passiert. Zum einen hat Freddy Bobic oben in der Loge den Transfer von Rebic zu Milan eingetütet und das Tauschgeschäft mit André Silva. Das wird jetzt am Morgen alles fix gemacht, aber das ist tatsächlich während der Partie passiert. War ganz interessant, das Interview von ihm vor dem Spiel und dann nach dem Spiel zu sehen. Und dann hat er eben alles verkündet. Das war eben neben dem Platz und Rebic logischerweise dann auch nicht gespielt, saß dann auch irgendwann schon im Flieger nach Mailand. Und auf dem Platz hat die Eintracht ein 0:1 gedreht in ein 2:1, unter anderem eben mit Bastos, der, wie kann es auch anders sein, nach Flanke per Kopf getroffen hat.
Nein.
Ja.
Unvorstellbar.
Das kam wie aus dem Nichts. Und Paciencia hat dann in der 86. das 2:1 gemacht. Und ich fand, es war ein interessantes Frankfurter Spiel, weil es gezeigt hat, dass die eine Stärke, die Frankfurt in jedem Spiel hat, egal ob es schneit, ob es 38 Grad hat, ob sie bergauf spielen, bergab oder ob sie gefesselt wurden vom Gegner und an den Pfosten gekettet. Sie kämpfen immer nicht um ihr Leben, das ist mir jetzt zu viel, aber was du immer bekommst von Eintracht Frankfurt ist ein Kampf. Also ich kann mich jetzt vielleicht an 3 oder 4 Spiele in den letzten 2 Jahren erinnern, in denen das nicht so war. Da war unter anderem auch 1 gegen Bayern zum Beispiel mit dabei, da war mal kurz der Akku leer. Aber das hast du auch in dieser Partie wieder gesehen und du hast auch gesehen, dass das kann wirklich reichen und zwar auch gegen einen Gegner wie Fortuna Düsseldorf, der sehr viel sehr richtig gemacht hat. Gegen andere Gegner wäre das schiefgegangen, die erste Halbzeit war nicht so gut von Eintracht Frankfurt, da hat Fortuna Düsseldorf gar nicht so viel machen müssen, um Umschaltsituationen bekommen. Die haben früh gestört und dann gab es aber sehr viele Ballverluste von Frankfurt und sehr viele Umschaltsituationen. So hat ja dann auch Hennings das 1:0 erzielt. Das war nach dem Ballgewinn von Morales im Mittelfeld, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber vorher gab es auch schon 2, 3 Situationen, in denen Düsseldorf sehr schnell umgeschaltet hat. Es gab ja unter anderem auch einen zurückgenommenen Treffer von Kovnatski schon in der 4. Spielminute. Und da war Düsseldorf richtig gut. Da hatte Eintracht Frankfurt große Probleme im Spielaufbau. Da haben auch die Struktur des Spielaufbaus war da auch ehrlich gesagt nicht so ganz zu erkennen. Das war so ein komischer Hybrid aus. Wir spielen den langen Ball in Richtung Paciencia und eben dem, wir schicken halt einfach Kostic und manchmal auch Da Costa die Linie runter. Und das hat Düsseldorf sehr gut antizipiert. Und dann ist aber halt das passiert, was immer passiert, wenn du nicht schon 4:0 gegen Eintracht Frankfurt führst, nämlich sie haben sich ins Spiel zurückgeholt. Und das ist eigentlich schon dann Ende der ersten Halbzeit passiert. dass es da schon hätte 1-1 stehen können. Da hat Paciencia einen Ball sehr gut behauptet gegen Wozzeck, flankt auf Kamada, der nimmt den Ball Volley und im Grunde muss er den irgendwie nur aufs Tor bringen. Der ging noch vorbei und das hätte schon das 1-1 sein können. Und in diesem Spirit ging dann aber die zweite Halbzeit weiter. Und dann sind halt zwei Dinge parallel gelaufen, nämlich das eine war, dass Fortuna weiter Umschaltsituationen hatte, die Düsseldorf aber wirklich unzulässig, hätte ich fast schon, aber nicht ausreichend gut ausgespielt hat. Also eine andere Mannschaft hätte da noch weitere Tore erzielt, womit ich nicht sagen will, Düsseldorf ist eine schlechte Mannschaft. Aber in diesen Situationen haben sie einfach so oft in 3-2 oder in 2-2 oder in 3-3 Kontern, haben sie so oft die falsche Entscheidung getroffen, das hat einem schon körperliche Schmerzen bereitet. So großartig da manchmal ein Hasebe auch positioniert war oder ein Hinteregger. Aber
toller trotzdem, Spieler.
Ja, Hasebe natürlich. Danke für dieses Stichwort. Aber da hätte Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall noch ein Tor erzielen können, haben sie aber nicht gemacht. Und auf der anderen Seite ist aber auch was passiert, nämlich Eintracht Frankfurt hat Düsseldorf einfach niedergerungen. Und da kannst du einen Spieler als Symbol nehmen, nämlich Gieselmann, der eine gute Partie gemacht hat, der alles reingeworfen hatte, was er hatte. Problem dabei, er hatte nur Sachen für 80 Minuten mit dabei. Der war vollkommen platt am Ende der Partie und über seine Seite sind alle gefährlichen Situationen für die Eintracht in den letzten 10 Minuten entstanden und dann eben unter anderem auch das Tor in der 86. Minute. Da ist Da Costa an ihm vorbeigegangen, hat auf Paciencia gepasst und der trifft dann im Rückraum. Und das wäre innen noch zu verteidigen gewesen, aber Hoffmann musste dann eben rausrücken. Der hatte eigentlich Paciencia ganz gut markiert. Hoffmann hat eher ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber Gieselmann war einfach völlig platt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kann Friedhelm Funkel da jetzt vielleicht jemanden anderen hinstellen? Wechselkontingent war schon erschöpft, also er konnte nicht mehr drauf reagieren. Aber im Grunde war das dann tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt, dass die Physis dann ausgerechnet bei der Mannschaft, die nicht unter der Woche 3-0 gegen Racing Straßburg gewonnen hat, die hat dann auf einer entscheidenden Position war sie zu knapp bemessen und so hat es dann die Eintracht geschafft, dieses Spiel noch zu drehen. Hinten raus gab es dann aber durchaus sogar noch zwei kleinere Chancen für Düsseldorf und ich glaube, in der Rückschau ist es so, das wird ein Sieg sein für Eintracht Frankfurt, an den sich die Eintracht nicht mehr erinnern wird in 2 Monaten und ich glaube, Düsseldorf wird aber an dieses Spiel noch zurückdenken, weil da lag wirklich mehr auf der Straße und sie haben sehr viele Dinge sehr gut gemacht in dieser Partie und dürfen eigentlich nicht ohne Punkt da nach Hause fahren.
Ich habe zwei Fragen. Ja. Max, erstens, warum lädst du dir Sonntagabend eigentlich Gäste ein?
Weil das unglaublich anstrengend ist, so einen Monolog zu halten.
Ja, aber es macht Spaß zuzuhören. Also, ja. Und zweitens, hat man das vielen von Ante Rebic denn in irgendeiner Form bemerkt? Wird man es bemerken? Weil ich frage mich schon so ein bisschen, also er war schon ein Unterschiedsspieler, natürlich gemeinsam mit Jovic und Haller letztes Jahr, aber ich frage mich halt jetzt, wo auch der letzte Baustein dieses Dreigestirns auch ins Flugzeug gestiegen ist, weiß ich halt nicht, vielleicht ist das schon nochmal so ein Knackpunkt oder könnte das einer sein.
Ja, klar. Also ich meine, die Frage ist, welcher Rebic fehlt. Also du hast ja jetzt in dieser Saison auch schon Rebic erlebt, auf den man überspitzt gesagt verzichten konnte, unter anderem ja im Hinspiel gegen Straßburg. Ich glaube, Eintracht Frankfurt wird seinen Spielstil verändern, nicht komplett, weil man jetzt mit Bas Dost wieder so einen Zielspieler für hohe Bälle hatte. Bas Dost auch gleich wieder, also ist ja gekommen in der 46. Minute, also zur zweiten Halbzeit, hat gleich wieder 6 Kopfballduelle gewonnen. Hoffmann hat sich in der ersten Aktion gegen ihn sofort eine gelbe Karte geholt, weil er ihn ein bisschen runtergezogen hat und Bas Dost dann natürlich auch gleich fällt. Also sie haben jetzt wieder die Option langen Ball nach innen und die ganzen Flanken, die Kostic und Da Costa schlagen können, haben plötzlich wieder einen Sinn, weil da jetzt nämlich wieder jemand steht, der die Kopfballduelle gewinnt. Das hast du bei Paciencia zwar manchmal gesehen, aber Paciencia hat so eine komische Art. Also komischerweise finde ich Paciencia aktuell bei Kopfbällen gefährlicher, wenn er steht, als wenn er mit Anlauf in die Flanke reinspringt, was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil das eine ist vorteilhafter für den Angreifer, weil man schon Bewegung mitnimmt. Aber ich kann mich nur an gute Kopfbälle von ihm erinnern, wenn er eigentlich halbwegs senkrecht in der Luft stand und nicht irgendwie mit Bewegung gekommen ist. Weiß nicht, woran das jetzt genau liegt. Vielleicht habe ich da auch eine schiefe Wahrnehmung. Aber
ich würde dir gerne zustimmen. Dazu kann ich leider wenig sagen. Stefan, hast du, wie ist bei dir? Hast du nur noch irgendwas gesehen von diesem Spiel?
Nein. Vom Spiel habe ich tatsächlich gar nichts gesehen. Aber
das
ich
war jetzt wie so eine Umschaltsituation von Fortuna Düsseldorf. Es gab die Möglichkeit auf eine brillante Vollendung, aber schon der erste Pass war einfach völlig ins Leere.
Entschuldige.
Ich habe aber, hab aber tatsächlich auch noch eine Frage, die ich mir allerdings selber stellen könnte. Oder
mach mal.
Selber stelle. Wie lange das diese Saison, auch ein bisschen weit gegriffen jetzt vielleicht, aber wie lange es diese Saison gut gehen wird, was Frankfurt da macht. Weil also ich stelle mir das so dermaßen nicht nur körperlich, sondern auch geistig anstrengend vor, dieses immer am total, also immer im roten Bereich, immer am Limit, immer wieder hochfahren und dann wieder runterkommen. Dann hast du wieder ein Highlight-Spiel am Donnerstagabend gegen irgendjemand in der Europa League und musst aber dann drei Tage später gegen Gegner X in der Bundesliga halt ganz normale eine normale Tagesschicht hinlegen. Das stelle ich mir tierisch anstrengend vor und da denke ich mir immer, die müssen doch auch mal lernen, ein Spiel jetzt ganz normal zu spielen. Ein ganz klinisches Spiel hinlegen, 2-0 gewinnen, zack, nach Hause fahren, Ende. Also dieses ständige Amplitudending mit diese Ausschläge nach oben, das kann ja auf Dauer nicht funktionieren.
Aber vielleicht ist es ja gerade dafür gut, wenn du da niemanden wie Bastos holst, der einen neuen Impuls setzt vorne, der wieder sozusagen einen Twist gibt, weil ich glaube schon, dass viel damit zusammenhängen wird, dass es die zweite Saison ist, die sie so spielen, weil sie haben letztes Jahr schon auch immer arg am Anschlag gespielt und ich glaube, letztes Jahr wurden sie dann natürlich auch getragen von so einer Euphoriewelle in Europa, wo du dann halt diese Bundesligaspiele auch noch mitgenommen hast, weil es war so cool und man muss einfach zugestehen, dass das wirklich beeindruckende Fans sind, die es auch schaffen, dann am Sonntag 17.30 Uhr oder 18 Uhr, eben das auch so eine Stimmung zu erzeugen und nicht nur irgendwie so, ja, wir sind in den Highlight-Spielen da und dann den Rest macht ihr eh alleine. Und das hat sich schon wahnsinnig getragen und ich frage mich auch, wie lange das halten wird. Und vielleicht ist es ja dann trotzdem auch gut, wenn du so Charaktere wie Rebic, die ja offensichtlich bisher in dieser Saison nicht mehr dieses Feuer hatten, wenn du das Hinspiel in Straßburg angesprochen hast, wo es ja ähnlich war, wo du einfach gesehen hast, okay, er ist anscheinend nicht mehr komplett davon überzeugt, sich da jetzt in jedem Spiel die Seele aus dem Leib zu rennen für seine Mannschaft. Vielleicht brauchst du dann einfach wieder neue Charaktere, die halt diese Mannschaft shapen. Und dann ist halt auch besser, so jemand geht zu Milan und
Ja, vor allem, also es geht ja nicht nur um das, sich die Seele aus dem Leib rennen, weil das ist ja auch genau der Punkt von Stefan, den man ja auch in der letzten Saison auch ja manchmal schon gesehen hat. Also manchmal waren sie einfach drüber und es gab eben zum Beispiel ein Auswärtsspiel in Nürnberg, dann nimmst du zwar dann noch irgendwie einen Punkt mit dem 1:1, aber das war zum Beispiel so ein Spiel in der Hinrunde in der letzten Saison, wo es eben Eintracht Frankfurt nicht geschafft hat, intensiv auf dem Platz zu stehen, sondern sie waren halt da, aber waren halt dann so wie Bundesligamannschaft XY. Und mit Rebic fehlt jetzt natürlich ein Spieler, der aber auch deswegen weniger leisten konnte jetzt, weil ihm halt auch einfach, also Haller hat ihm unglaublich gefehlt. Also diese Ablagen von Haller, von langen Bällen, die meistens von Trapp kamen oder von Hasebe, das hat man so häufig gesehen und Rebic wurde jetzt viel häufiger in Szenen angespielt, wo er mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stand. Von Haller hat er ihn immer klatschen, also da hatten sie ja immer diese Klatschpass-Varianten und er hatte den Blick nach vorne. Ich glaube, was sich jetzt verändern wird, ist, dass der Workload in der Offensive, der muss sich jetzt eigentlich verschieben bei der Eintracht aus Frankfurt und das kündigt sich jetzt ja schon an. Also du hast zwar mit Paciencia und mit Bastos noch zwei Spieler, die auch im Kopfballspiel stark sind und mit Bastos auch jemanden, der vermutlich auch im Behaupten von Bällen gut ist. Das muss man jetzt halt mal angucken. Der Wolfsburger Bastos ist hoffentlich jetzt nicht der, den wir jetzt hier sehen, weil der hatte in dem Bereich, also beim Thema Passsicherheit und Ballverteilen eben noch deutliche Defizite. Bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Und wenn du jetzt aber einen André Silva mit dazu holst, dann ist es ein komplett anderer Spielertyp als Rebic. Das ist dann auch kein Jovic, geht aber vielleicht eher so in diese Richtung. Und gleichzeitig hast du einen Kamada jetzt zurück, der auf der Zehner-Position spielt, der keine schlechte Partie jetzt zum Beispiel gegen Düsseldorf gemacht hat, wo du aber auch schon deutlich die Limitierung gesehen hast. Also dem hat es dann immer sehr geholfen, wenn ein Rode, wenn ein Chor nachgerückt sind, dann hatte er noch zusätzliche Anspielstationen. Aber auf einmal hast du die Chance, über den Halbraum und über die Zentrale Chancen zu kreieren, was du in der letzten Saison mit dem Dreigestirn Jovic, Haller, Rebic auch getan hast, manchmal ja auch mit Gacinovic, aber eigentlich fast immer in Umschaltsituationen. Also immer dann, wenn Platz da war, dann hat die Eintracht über die Zentrale sich eine Chance rausgespielt, weil sie dann einfach einen von den beiden Vorderen hinter die Linien geschickt haben. Wenn der Gegner aber tief stand, dann ging es eigentlich immer über Kostic und Da Costa. Dann manchmal mit Rücklagen in den Rückraum, manchmal direkt mit Flanken, aber es ging immer, also der Weg war dann immer an die Grundlinie und das war dann der Weg, über den Chancen herausgespielt wurden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt mit Kamada und dann vielleicht eben auch mit Silva, der eben eine andere Art Spielertyp ist, von dem ich mir erwarten würde, dass er eben auch eine hohe Ballsicherheit hat, dass er auch im Kombinationsspiel eingebunden werden kann, dass sich das ein bisschen verändert und dass du dann auch ein bisschen von diesem Flügelfokus wegkommst, der ja auch so großartig Kostic und Da Costa das über weite Teile der letzten Saison gemacht haben und ja auch in dieser Saison schon wieder. Aber das ist ja auch ein bisschen toxisch, wenn du von einzelnen Spielern so abhängig bist. Das hast du in der letzten Saison zum Beispiel gemerkt, als Da Costa irgendwann von außen betrachtet auf der letzten Rille ging und dann alles nur noch über Kostic auf links gelaufen ist. Das ging zwar irgendwie gut, aber du musst als Eintracht Frankfurt-Anhänger eigentlich täglich 10 Gebete zur Gesundheit dieser beiden Spieler gen Himmel senden und das kann es ja eigentlich so auch nicht sein. Und da hast du jetzt aber mit Rode und Chor zwei Spieler, die situativ mal mit vorstoßen können. Mit Kamada hast du jemanden, der klar für die 10 eingeplant ist. Bei Silva muss man jetzt gucken, wie der eingebaut wird, aber ich glaube, insgesamt verändert sich, glaube ich, das Spiel von Eintracht Frankfurt und ich bin gespannt, wann wir dann auch klassischen Adi Hütter Fußball sehen, weil es wurde zwar schon geschrieben, dass das in der letzten Saison in Teilen so gewesen sein soll, ich fand aber, gut, ich habe jetzt Young Boys Bayern auch nicht genau verfolgt, aber ich hatte mir ehrlich gesagt das Pressing, das hohe Anlaufen noch ein bisschen ausgefeilter vorgestellt, als es die Eintracht gemacht hat. Das ist sehr intensiv und unangenehm für den Gegner. Es ist aber nicht besonders, wie soll ich das jetzt formulieren, ausgefeilt in dem Sinne, dass da zum Beispiel Pressingfallen gestellt werden. Also so wie Leipzig oder Hoffenheim Mannschaften sind, die mit ihrem Anlaufen genau einen Korridor aufmachen, in den der Ball gespielt werden soll, was bei Eintracht Frankfurt meistens eigentlich nur, wir laufen halt alle an. Und weil wir halt einfach individuell eine gute Qualität haben, stresst es den Gegner schon so, dass es reicht. Und ich könnte mir vorstellen oder bin gespannt, ob es da jetzt ein bisschen ausgefeilter wird bei der Eintracht, was jetzt auch das Anlaufen des Gegners trifft. Ja, man kann schon ganz gut über die SGE reden, ne?
Max Ost kritisiert den fast Europa-League-Finalisten Eintracht Frankfurt für zu lasches Pressing.
Nicht zu lasches Pressing. Aber es ist halt immer nur so ein Hey Mary Pressing, also alle halt vertikal nach vorne.
Ja, wenn du Hinteregger hinten hast, geht das ja.
Ja, don't get me started. Aber Hinteregger, Abraham, Hasebe, das war schon wieder eine ganz ordentliche Dreierreihe, aber man muss so ehrlich sein, es war viel drin für Fortuna in diesem Spiel.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, ganz kurz noch, was machen wir aus Düsseldorf, die scheinbar, das hatte ich an dieser Stelle bewusst, doch ein Spiel verloren haben, was sie vielleicht in der letzten Saison auf jeden Fall mit einem Punkt beendet hätten, mit ihrem, das waren einfach unglaubliche Punkteklauer letztes Jahr, fand ich. Und es scheint mir in dieser Saison ein bisschen zu sein, dass sie sich damit noch schwer tun, aus eben genau solchen Spielen dann was mitzunehmen. Und sei es nur ein Punkt. Ist das...
Ja, ich meine, sie haben ja auch schon Punkte geklaut in Bremen.
Ja.
Also da haben sie es gut hinbekommen. Es hängt halt an Einzelspielern. Also es ist ein Unterschied, ob ein Erik Tommy über den Flügel läuft oder ob das ein Benito Raman oder ein Dodi Luke Bacchio ist. Tommy war jetzt auch in dem Spiel wieder sehr agil, aber der hat zum Beispiel, also da kann ich mich jetzt aus dem Stand an 3 Situationen erinnern, wo er viel zu früh den Abschluss gesucht hat. Also ich glaube mich auch zu erinnern, dass Fortuna Düsseldorf mehr Abschlüsse von außerhalb des Strafraums hatte. Ja, genau. Insgesamt waren es 14 Schüsse, 10 davon waren außerhalb des 16ers. Und ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass da von Tommy, genau, 3 waren dabei von Tommy. Und alle seine Schüsse waren von außerhalb des 16ers. Also da war einfach nur die Entscheidungsfindung so ein bisschen ein Ticken unter dem, was man in der letzten Saison gesehen hat. Aber ich würde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht überbewerten, weil wenn du in Bremen 3 Punkte mitnimmst, wenn du in Frankfurt ein gutes Spiel machst, zu Hause gegen Leverkusen, gut, das war auch, da war Leverkusen auch wirklich gut und war auch irgendwie Freekick mit den Standardsituationen und Einwürfen, also die beiden Einwürfe, die da zu 2 Toren jeweils geführt haben. Ja, also dass das für Fortuna jetzt eine engere Kiste werden würde, das war ja jedem klar. Aber jetzt zum Beispiel Heimspiel gegen Wolfsburg ohne Schlager, was wir vorhin ganz am Anfang der Sendung schon diskutiert haben. Das könnte schon wieder so was Typisches sein, wo Fortuna Düsseldorf sich dann die nächsten Punkte holt und man dann im Nachhinein sagt, ja, passt eigentlich auch. Gut. Für die Eintracht geht's jetzt dann weiter in Augsburg, bevor man zu Hause Borussia Dortmund empfängt. Das sind die nächsten beiden Partien von der SGE. Und damit haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Und da sprechen wir wieder über eine Mannschaft, die zum ersten Mal gewinnen konnte in dieser Saison, nämlich über den ersten FC Köln. Und die unglückliche Geschichte des FC, sie schien eigentlich schon geschrieben. Erst wurde Köln ein Tor nach VAR-Entscheidung aberkannt. Dann geriet man Augenblicke später durch ein Eigentor in Rückstand. Typisch erster FC Köln, aber irgendwas ist anders in dieser Saison. Der FC kämpft sich zurück mit einem Tor von Modest und dann sogar noch zum Sieg mit einer tollen Einzellastung von Skiri. Stefan, geht der Sieg von Köln für dich in Ordnung?
Ja, ich finde eigentlich schon. Und ich finde, ich habe jetzt mit Köln so emotional eher wenig zu tun, aber ich finde, dass sich das jetzt über die 180 Minuten davor plus die 90 jetzt in Freiburg dann auch verdient haben, dass sie sich, dass sie endlich Punkte einfahren. Weil ich sie schon die ersten zwei Spieltage auch in Wolfsburg fand ich das ganz, ganz gut und gegen Dortmund 75 Minuten auch. Bis es dann am Schluss mit der Kraft offenbar ein bisschen haperte. Aber sich jetzt dann hinten raus gegen Freiburg noch so zu beweisen und dann tatsächlich da das Spiel auch noch für sich zu entscheiden, das war es war wichtig für Köln, zu sehen, dass sie es doch wuppen können irgendwie und nicht immer kurz vorm Ziel zu scheitern.
Ja.
Und für Freiburg war es jetzt zum ersten Mal wieder, also wie du gerade schon gesagt hast, man konnte ja schon glauben, den läuft schon wieder komplett rein mit diesen beiden Aktionen, die aus dem vermeintlich 0-1 und 1-0 gemacht haben, mit einem der güldensten Eigentore, an die ich mich in den letzten Jahren erinnern kann. Also sensationelles Ding, wie er den mit links, ein Ball, der von links kommt, im vollen Lauf mit links, einfach wieder nach links wegschießen will und knallt ihn sich da nach rechts ins eigene Tor. Sensation. Ja. Richtig geiles Ding. Also sich so dann nochmal aus dem Sumpf zu ziehen, fand ich schon gut.
Und irgendwie gab es dann noch so eine Situation, die war so ein bisschen sinnbildlich dann für den Ausgang des Spiels, nämlich Petersen hatte eigentlich eine klassische Petersen-Situation zum 2-1, langer Ball, Gegenspieler verschätzt sich, er dreht sich und kann aufs Tor schießen, aber legt ihn eben knapp am Tor vorbei und in den vorherigen beiden Spielen wäre der halt drin gewesen und dann hätten wir jetzt über Freiburg gesprochen als einzige Mannschaft neben Leipzig, die alle drei Spiele gewonnen hat. Aber auf der anderen Seite hat der FC ja jetzt auch zum wiederholten Male einfach was gezeigt, was man in der Liga braucht, nämlich dass du sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball was machen kannst. Und ich finde, dass Köln da jetzt in dem Spiel gegen Freiburg schon sehr weit war, Felix.
Ja, ich finde, ein Faktor war eindeutig Skiri, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Du hast sicher noch ein paar Daten, die das vielleicht untermauern können, aber einfach vom Gefühl her hat er eine extreme Physis dabei gehabt, die ihnen sichtbar gut getan hat. War aber auch einfach, wie gesagt, er hat diese Momente nach vorne gehabt, muss man auch nochmal dazu sagen, das 1-2, tolle Einzelleistung, aber was um Himmels Willen macht Herr Schlotterbeck denn da? Wenn man sich die Szene nochmal schöner anschaut, sieht man, dass er einfach wirklich aus dem Nichts einen Schritt nach außen macht und damit den Weg für Skiri komplett öffnet in den Strafraum.
Für den Schluss auch, ja.
Also das war schon eine ziemliche Einladung.
Höfler auch, der eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass Skiri jetzt nochmal ins Dribbling geht. Man hatte ein bisschen das Gefühl, also Schlotterbeck war so ein bisschen das Reh im Scheinwerferkegel des heranbrausenden LKWs.
Richtig.
Und dann ist er lieber einen Schritt zur Seite gegangen.
Er war das,
genau. Ja. Und Höfler war der endlich wieder spielen konnte und dann eigentlich nicht in der 92. Minute damit gerechnet hat, dass jetzt da jemand mit so einer Präsenz in den Zweikampf reingeht und dann vor allem mit Tempo einfach an ihm vorbeizieht und aufs gegnerische Tor läuft. Das war ja auch so ein bisschen so ein...
Und massives Glück natürlich gleichzeitig für Simon Terodde, der eine unglaubliche Chance hat liegen gelassen, glaube ich, 2 Minuten davor.
Ja.
wenn er, also wenn Skiri nicht das Tor macht, dann reden wir jetzt alle darüber, wie konnte er denen nicht machen und den Köln-Sieg da vergeben. Aber das nur als Nebeneffekt. Ich fand, wie gesagt, ich fand den physischen Köln-Sturm sehr gut.
Mhm. Ja, auch viel aus. 10 Kopfballduelle gewonnen.
Genau.
Der neue Haller.
aber wird er auch der alte Bastost? Nein, aber. nein, also ich fand, wie gesagt, das gefällt mir bei den Kölnern, dass sie können auch dann mit Terodde noch nachlegen,
ja,
was eben schon ein Faktor ist. Also das ist schon extrem, extreme Wuchter im Sturm, die ihnen auch sichtlich gut tut. Das hat man auch gegen Wolfsburg schon gesehen, wo es damals ja knapp nichts geworden ist, aber da fand ich auch schon, da hat, glaube ich, Terodde dann das Tor gemacht, später raus. Also das tut ihnen gut und mit Skiri ein echter Gewinn für die Mannschaft und ja, mein Gott, Freiburg. Ich glaube, dass die 6 Punkte den Saisonstart abbilden, den Freiburg hatte, nämlich einen sehr guten, aber 9 Punkte wären jetzt auch etwas arg viel Spielglück gewesen. Mhm. Auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass das 1-0 durch ein Eigentor fiel. Aber ich glaube, wenn sich jetzt die Freiburger Kurzbilanz vor der ersten Länderspielpause anschaut, dann haben sie gegen 3 Gegner, die ihnen früher oder später in der unteren Tabellenhälfte begegnen werden, 6 Punkte geholt. Und das ist doch sehr, sehr stark.
Ja, absolut. Und Freiburg hat eben so eine Phase in der Saison, was auch typisch ist so für den Anfang und für so den Stil, den Freiburg hat. Sie können sich nicht erlauben, dass 2 oder 3 Spieler nicht im Spiel ihre Stärken voll ausspielen können. Und das hast du in der Partie sogar noch mit mehr Spielern gemerkt. Also Petersen und Waldschmidt hatten fast gar keine Abschlüsse innerhalb des 16ers. Fast alle 10 der 14 Abschlüsse vom SC Freiburg waren von außerhalb des Strafraums identische Bilanz zu Fortuna Düsseldorf, die ich gerade zitiert habe, beim Eintracht-Frankfurt-Spiel. Du hattest mit Kwon und Borrello 2 Spieler, also vor allem Kwon unauffällig, würde ich als Etikett daran heften, ohne dass ich jetzt mit dem Finger auf einen Spieler zeigen möchte. Aber das sind dann eben einfach 3 Bausteine zu viel, die in der Offensive nicht da waren, als dass du dann eben eine große Anzahl von Chancen herausspielen kannst. Und die hatte eben der SC auch nicht.
Ja, und bei Waldschmidt ist es ja, glaube ich, so ein bisschen, um da nochmal den Salto rückwärts zu Werder Bremen zu machen, so ein bisschen wie bei Eggestein, dass der natürlich jetzt auch, er wird seine paar Spiele haben, wo du den Sommer irgendwie spürst, der ihn ja schon so ein bisschen, da hat er schon auch teilweise über seinem Niveau gespielt, würde ich jetzt aus der Ferne diagnostizieren. Und ich bin gespannt, der wird sicher jetzt auch eine Phase haben, wo es einfach hart für ihn wird. Und das muss Freiburg, glaube ich, einberechnen. Es könnte so ein bisschen gefährlich werden, wenn du halt dann auf einmal, wie du sagst, wenn über 3, 4 Spiele mal diese 3 Bausteine vorne fehlen. Aber ansonsten ist das doch sehr, sehr, sehr positiv.
Ja, vor allem hat da Freiburg dieses Jahr einen weitaus größeren Kader als noch in den letzten Jahren. Christian Streich hat auch schon gesagt, dass das gar nicht so gut sei, weil er jetzt manche Spieler gar nicht mehr auf die Bank setzen könne. Also quasi die Gegenbewegung zu Werder, was wir vorhin im Werder-Teil hatten. Bei Freiburg sind es gerade eher zu viele Spieler. Also man kann darauf noch reagieren. Und du musst halt im Abschluss ein bisschen mehr Präzision haben. Es gab einen Torschuss insgesamt vom SC. Und in der ersten Halbzeit hat man noch viel nach vorne machen können, 9-2 Abschlüsse, aber dann in der zweiten Halbzeit kippte das Pendel zum FC und da hatte ich auch das Gefühl, auch dass die physische Präsenz von Köln einfach höher war. Also hinten raus war es nur noch der FC und dann auch dieses toll herausgespielte 2-1. Und über Modest muss man ja eigentlich nicht nochmal Worte verlieren. Stefan, magst du noch was zum SC ergänzen?
Ja, ich glaube, dass man sich wieder auf eine Saison einstellen kann, wo es mehrere solcher Spiele gibt, wie jetzt das gegen, wie eigentlich alle jetzt schon waren, die so 50-50 sind. Und wo es für Freiburg dann echt immer mal wieder Hop oder Top heißt. Also es wird jetzt nicht viele Spiele geben, die sie einfach mal so klar für sich entscheiden, weil sie halt einfach in allen Belangen besser sind als der Gegner, sondern sie müssen sich die Erfolgserlebnisse mühsam zusammenkratzen. Das geht halt 3, 4 Mal vielleicht gar nicht gut und dann gewinnen die auf einmal aus dem Nichts wieder ein Spiel oder 2 nacheinander. Ich glaube, so wird's. Da sollte man sich darauf einstellen, dass das so eine Saison bleiben wird. Dass das schwierig ist für Freiburg, ist selbstredend, eigentlich jedes Jahr in der Bundesliga. Und insofern ist das jetzt eigentlich, ist ja nichts passiert. 6 Punkte habt ihr ja gerade schon angesprochen nach 3 Spielen. Das ist ja alles völlig in Ordnung.
Genau. Es geht jetzt dann weiter in Hoffenheim nach der Länderspielpause und dann gegen Augsburg und Fortuna Düsseldorf wieder mutmaßlich 2 Teams, die eben aus dem letzten Tabellendrittel kommen könnten. Das wird dann wieder interessant. Und für den ersten FC Köln geht es dann weiter im Derby gegen Gladbach und dann reist man nach München zum FC Bayern. Darauf können wir uns dann freuen an den Spieltagen 4 und 5. Aber bis dahin haben wir noch eine Länderspielpause, um alle jetzt wieder runterzukommen von diesem 3. Spieltag und den Analysen, die wir jetzt gerade von euch dazu gehört haben. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Zum einen Stefan Rommel, der @knallgöwe auf Twitter. Danke dir, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast und im Grunde direkt an deinem Arbeitsspieltag für den Rasenfunk, der noch zur Verfügung stand. Danke dir.
Immer wieder gerne.
Und danke an dich, Felix Haselsteiner, freier Autor, hauptsächlich für die Süddeutsche Zeitung, @FelixHA18 auf Twitter. Danke, Felix, dass du mich hier in den heute sehr warmen Rasenfunkstudios besucht hast.
Ein letzter warmer Sommerabend hier im Rasenfunkstudio.
Beschrei es nicht. Ich hoffe, dass es noch schöne warme Herbsttage geben wird, der goldene Herbst.
Na dann.
Na dann. Ich danke euch beiden. Ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch noch Podcast-Empfehlungen mitgeben. Trifft sich ja auch ganz gut zur Länderspielpause. Zum einen der 212-Podcast von unter anderem Jürgen Kalver und Sebastian Moll. Die haben eine Folge gemacht. California Dreaming heißt sie, mit Arne Friedrich, der nicht nur über seine Karriere spricht, sondern auch über das, was er jetzt tut und das, was er nach der Karriere macht, ist mindestens so spannend, was er während ihr getan hat. Diese Folge möchte ich euch sehr empfehlen. Und dann empfehle ich euch noch den Troja Alert, der Sagen und Mythen Podcast. Die haben eine Folge zum Sisyphos gemacht und endlich weiß ich jetzt, woher das Gleichnis kommt und wie die ganze Mythengeschichte dahinter aussieht. Der Troja Alert kann ich euch sehr empfehlen. Der stopft ganz gut Lücken, die zumindest ich habe in meinem Grundwissen. In diesem Sinne, wenn wir uns beim Hörerinnen und Hörertreffen am 7.9. sehen, freue ich mich. Ansonsten hören wir uns wieder hier im Rasenfunk. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.